Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven, ich mache das hier nur unter Protest.
Wieso das denn?
Das hat nichts mit dem zu tun, was es eigentlich sein sollte.
Wegen des Frühstücks, oder?
Wegen des Nicht-Frühstücks.
Ja.
Wegen des Ambientes.
Ja.
Wegen der Arbeitsbedingungen.
Ja, dann kannst du mal sagen, wie mein Büro hier aussieht.
Ja, voll. Voll. Ich erinnere mich
an. Ich bin mit einer Lehrerin verheiratet. Das sind Sven, kaum Bücher von mir.
Ich will dir Folgendes sagen. Wir hatten mal eine Zeit, eine gemeinsame Zeit, in der hast du nicht mehr besessen als eine Tasche und eine Gitarre.
Ja, jetzt habe ich sogar ein Büro.
Ja, und es ist voll. Es ist sehr, sehr. Wir würden das nicht mehr in mein Auto kriegen.
Und du sitzt am Katzentisch, sozusagen an meinem Beistelltisch. Da haben wir das Mikro aufgebaut und ich habe dir. Es ist kein Frühstück, ich gebe es zu.
Ich sitze extrem unbequem. Ungemütlich. Ja. Ich kann dir überhaupt nicht meine.
Aber du hast als Reporter so viele Termine. Ich rufe dich mal an, Burkhard, wann sollen wir wieder aufnehmen? Ach, ich bin dann unterwegs.
Soll ich dir mal was sagen? Ich sitze hier noch schlechter als im Stadion von Bayer Leverkusen. Das geht eigentlich gar nicht.
Sitzt ihr da so schlecht?
Es ist unfassbar. Da kriege ich meine Knie nirgendwo hin.
Ehrlich?
Ja.
Ist doch gerade neu gebaut worden, die Bude.
Ja,
hat da keiner an dich gedacht?
Nein, haben unsere Plätze vergessen und dann haben sie noch eine zusätzliche Reihe eingezogen. Und dann sitzt du da einfach wie so ein, man kann das gar nicht beschreiben. Beschreib mal, wie ich so sitze.
Ja, wie ein Zollstock, der so halb ausgeklappt ist. Ja, so gut, siehst du jetzt aus. Ja, natürlich bildhafte Sprache. Na, ja? Grundkurs 1. Ich lese hier die Bücher, die meine Frau gekauft hat und schon klappt das mit dem Radio. Ja, ja und das Frühstück, ich gebe es zu.
Das hast du verzockt.
Bruder, das habe ich verkackt, ey. Du hast immerhin einen schwarzen Kaffee und ein Wasser bekommen und ich hätte ja gedacht, du bringst deine Schrumpeldatteln mit, die du tatsächlich gewonnen hast bei der letzten Folge. Glückwunsch dazu, Burkhard, du hast 2 Punkte
geholt. Ich habe sie vergraben.
Echt?
Ich habe sie vergraben, direkt neben der toten Katze. Also die war mal eine lebende Katze bei uns im Haus und direkt daneben habe ich die Datteln vergraben.
Ehrlich? Hast du keine einzige davon gegessen?
Nein.
Und du erhoffst dir jetzt, dass da eine Palme wächst?
Das war ein biologisches Experiment, diese Dattelpackung.
Auf jeden Fall geht's weiter mit meinem Katar-Quiz. Ich lasse mir einen wunderbaren Preis einfallen für die nächste WM-Spezialfolge. Burkhard, wir haben auch noch einen Nachtrag, weil du hast, als wir die Brasilien-Folge aufgenommen haben, Seleção. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
Ja.
Wirklich, war wieder ein wilder Ritt durch dieses fantastische Land rund um den Äquator. Du hast einen Nachtrag bei Edmundo, da hast du gesagt, das habe ich vergessen.
Oh Animal, ja, ihr erinnert euch, das war der Backup-Stürmer für Ronaldo im Finale 98 und Edmundo war ja auch ein Typ, der irgendwie sehr speziell gewesen ist, auch abseits des Platzes und er hat also damals zum ersten Geburtstag seines Sohnes, hat er sich überlegt, Mensch, so ein erster Geburtstag bleibt ja auch irgendwie in Erinnerung. Da muss ich was ganz Besonderes machen und er hat also ein paar Tiere aus dem Zoo kommen lassen von Rio, um einfach die Geburtstagsparty so ein bisschen aufzupeppen.
Wenn man sich leisten kann, ist das natürlich echt
eine Unter Sache. Anderem auch ein Schimpansen.
Das ist ja spannend, der ist ja den Kindern zugewandt.
Und hat dann im weiteren Verlauf der Party, hatte Edmundo einfach mal ausprobieren wollen, wie viel Alkohol so ein Schimpanse verträgt. Ja, du lachst.
Ey, Alter, jetzt kommen die ganzen Nabus und so rufen an, ihr könnt sowas nicht erzählen.
Und hat den mit Whisky abgefüllt. Und dann war
der hat den Schimpansen mit Whisky abgefüllt?
Ja, und der Schimpanse war nachher besoffen und Edmundo wurde dann auch zu 8 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.
Ja, und wie viel hat er davon abgesessen?
Null.
Jetzt? Null. Also ein andermal irgendwie einen Tag, ne?
Und dann Jahr nach diesem wirklich tragischen Verkehrsunfall mit 3 Toten wurde er ja zu 4,5 Jahren Haft verurteilt und musste einen einzigen Tag absitzen.
Ja, das ist das ist halt Recht haben und Recht bekommen in Brasilien. Achso, und noch ein kleiner Nachtrag, das habe ich auch vergessen. Weißt du eigentlich, wie Pele, die Geschichte seines Namens haben wir ja erzählt, wie er auch genannt wurde? Dico. D-I-C-O.
Ja. Was heißt das?
Keine Ahnung.
Genauso wie Pele. Nichts.
Ja, Pele ist ja auch, hat er selber erzählt, es heißt nichts. Und am Anfang fand er es ja sogar furchtbar und hat den Jungen, der ihn so genannt hat, in der Nachbarschaft verprügelt und bekam auch irgendwie dann in der Schule Ärger und so. Ja, aber Pele war sein Name. Aber heute reden wir nicht weiter über die Seleção. Wir wissen ja beide, dass wir immer wieder nach Brasilien müssen.
Müssen wir
ja. Müssen ja dahin. Das ist ja ganz klar. Übrigens war es toll, mal auch mit deiner Schwägerin ausführlich zu sprechen.
Mit Tatjana.
Ich fand auch die Szene, wo sie während Brasilien 1-7 verliert, im Flugzeug sitzt nach Brasilien nur Brasilianer drin, am Anfang der Pilot, man kennt das ja, ne? So, meine Damen und Herren, Sie haben die Reiseflughöhe erreicht, jetzt Landezeit. Und er hat die ersten Tore durchgegeben, ab dem 0-3 keine Tore mehr im Flugzeug durchgegeben. Und man sah ihn auch nicht mehr, ich fand die Geschichte großartig von Tachi. Heute geht es aber um unser nächstes Thema. Und das heißt
Brüder.
Brüder.
Ja.
Woran denkst du, wenn du an Brüder denkst?
An Brüder? Also ich habe ja drei Brüder tatsächlich. Aber wenn du mich so fragst, mein erster Gedanke ist Old Shatterhand.
Blutsbruder,
natürlich. Natürlich. Ja, das war die wichtigste Figur in meiner Kindheit, ehrlich gesagt. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ja. Große Gefühle.
Ja. Total.
Ja. Du denkst da, ich bin ja pietistisch erzogen, kommt mir direkt Kain und Abel kommen mir in den Sinn. Ich glaube, was denn? Ja, im biblischen Sinne. Ja. Aber ich will ja jetzt auch nicht rum.
Wo haben die gespielt?
Beim FC Abraham. Keine Ahnung. Ich habe auch einen Bruder. Und ich würde sagen, das Verhältnis zu einem Bruder ist deshalb für mich einmalig, weil ich nur einen Bruder habe. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, wenn wir über Brüder nachdenken. Denn es gibt so viele Abstufungen. Es gibt kleine Brüder, weil ich bin zum Beispiel auch ein kleiner Bruder. Mein Bruder ist fast 7 Jahre älter. Und das Verhältnis verändert sich im Leben. Natürlich wegen des Altersunterschiedes. Dann gibt es Zwillingsbrüder und, und. Also ich finde, das Brüderverhältnis ist ein total vielschichtiges. Und Leute, ihr kennt jetzt Jogo Bonito. Wir werden natürlich versuchen, das herauszuarbeiten, auch mit Brüdern des Fußballs.
Brüdergeschichten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass mein kleiner Bruder, also der vierte, ich bin der zweite, dass mein kleiner Bruder und ich, glaube ich, so mit am engsten sind, weil wir beide Fußball gespielt haben und weil wir beide versucht haben, besser zu sein, als wir sind. Und ihm ist das phasenweise auch gelungen, er war ein sehr guter Torwart. Mir ist es nie gelungen, aber ich habe quasi immer mit ihm mitgefiebert. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich zusammengewachsen. Und wir waren viele Jahre, als mit den Frauen gar nichts lief, sind wir immer zum Bökelberg gelaufen und haben zusammen Gladbach geguckt.
Ja, er ist auch Gladbacher.
Ja. Ja. Und der Nummer 3 auch, ist auch Gladbacher. Und der Große hat, glaube ich, keinen.
Und der wohnt auch im Speckgürtel von Köln. Ne?
Ja, der Kleine. Mhm.
Ja, absolut. Aber das ist so ein Leben, wo er sich sagt, okay, ich nehme jetzt die Stadt als solche mit, aber im Fußball könnte
er. Ja, und seine beiden Söhne, die ja dann auch Brüder sind, sind übrigens auch beide Gladbacher.
Ja, ja. Ja gut, das ist ja auch absolut völlig in Ordnung. Wir freuen uns, dass ihr uns schreibt. Das muss man ja einfach mal sagen, hier an info@jogo-bonito.de. Diese Mailadresse haben wir eingerichtet, die kommt auch tatsächlich an. Und wir wollen euch natürlich auch ganz herzlich Danke sagen, denn das sind zum einen sehr interessante Ideen, auch Denkanstöße. Und Burkhard, wen hast du da, den du jetzt mal hier zum Besten geben möchtest?
Also der Ralf Blase, der ist total happy, dass er jetzt endlich eine Adresse hat, wo er seine Gedanken hinschicken kann, und der hat uns eine ganz tolle Mail geschickt, wo es nochmal um Bruno Petzai ging, ne, über den du ja schon relativ früh in der Geschichte von Jogo Bonito
mal. War das bei Tu Felix Austria,
ja, glaube ich, ne? Mhm. Und der lebt also mittlerweile in Lauterach, der Ralf Blase, und dieses Stadion in Lauterach ist jetzt vor kurzem nach Bruno Petzai benannt worden tatsächlich, und das wollte er uns nur eben mitteilen, dass er da zur Stadioneröffnung dabei gewesen ist, und er hat quasi auch noch zu seinem ersten Mal im Stadion was aufgeschrieben, was ich total cool finde. Er ist nämlich 1981 im Alter von 8 Jahren zum ersten Mal mit seinem Papa zum Fußball gegangen, und zwar auf die Bielefelder Alm zum Spiel Arminia gegen den HSV. Und hat also Folgendes geschrieben, ich lese es mal vor, weil es einfach auch cool getextet ist. Alles ziemlich aufregend. Der Schokoriegel Ballisto war neu auf dem Markt und wurde in der Pause ins Publikum geworfen. Nach dem Spiel wartete auf der Alm ein Helikopter, um den Kaiser, also Franz Beckenbauer, der noch gar nicht so lange aus New York zurück war, ins aktuelle Sportstudio zu fliegen. Gegen Jimmy Hartwig gab es rassistische Ausfälligkeiten, zu denen ich meinen Vater erstmal befragen musste, was das bedeutet, was die Leute da rufen. Er hat mir das dann erklärt und bei der Gelegenheit mit auf den Weg gegeben, dass das nicht geht. Und er erzählt noch ein bisschen weiter, wie der Spielverlauf gewesen ist. Also das ist wirklich ganz toll, uns so mitzunehmen nochmal in die eigene Geschichte, wie man irgendwie zum Fußball gekommen ist und was das so für Bilder und Spuren hinterlassen
Schön hat. Schön geschrieben einfach. Kann man sich genau vorstellen, wie das damals war. Ich weiß auch noch zum Beispiel in Köln-Müngersdorf, wenn die Abfallwirtschaftsbetriebe waren da Sponsor und Ford sowieso, die fuhren dann immer ihre Runde auf der Tatanbahn. Wenn dann die Abfallwirtschaftsbetriebe mit ihren Müllwagen kamen, hatten die Jungs natürlich in Orange riesen Spaß, sind ganz nah an den Rand gefahren. Alle haben natürlich ihren Müll auf die übertrieben Autos oder Müllwagen geworfen. Ja, das war ja früher schon noch eine andere Nummer mit dem Pausenprogramm. Da wurde einfach eine Runde gefahren und das mit dem Ballistus ins Publikum werfen. Sowas, ja, das macht das Gebet an. Nee. Irgendwie nicht. Ne? Es ist so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen harmloser. Also natürlich nicht die Sache mit Hartwig ist fürchterlich und zum Glück hat sich da sehr vieles getan. Und Lob an den Vater von ihm, ne, der ihm das damals dann einfach auch erklärt hat. Weil man muss, wenn man mit Kindern geht, sehr vieles sehr gut erklären.
Ja, als ich mit meinen Mädels, mit meinen Zwillingsmädels zum ersten Mal im Stadion war, da war der Kleine auch mit der Frau, da waren wir bei Leverkusen gegen Borussia Dortmund und das Spiel war relativ unspektakulär. Wir fuhren mit der Straßenbahn nach Hause und es arbeitet ja dann in den Kindern nach, ne? Und dann wurde es auf einmal, also die Bahn war relativ voll, aber es gab so diesen einen Moment, wo es relativ still war und dann hat meine kleine Lucy gefragt, Papa, was ist eigentlich ein Hurensohn? Ja, und dann sitzt du da.
Also Arschloch-Wichser kannte sie schon?
Alle Blicke, weißt du? Du
sitzt Papa, da, was ist eigentlich... Ja, ich glaube, Menschen, die Jogo Bonito hören, wissen ganz genau, warum sie das im Stadion fragt. Wenn der gegnerische Torhüter zum Abstoß, Bodenabstoß läuft, dann wird das eben gerufen. Ja, ich habe meinem Jüngsten, der geht richtig ab. Muss man das kanalisieren, wenn ein Kind dann im Stadion voll mitgeht? Also Nein. Und sich ausprobiert? Also meiner springt aber dann manchmal wirklich auf und schreit und er vergisst alles um sich herum und so eine Halsschlagader tritt hervor und er hat immer sofort den Schiri im Blick. Also ich bin ja auch jemand, wenn...
Echt?
Es ist so, ja. Ja, so, also vor allen Dingen, ich rufe auch, also ich bin auf der Tribüne, das Gute am Radio ist, dass man ja hoffentlich nicht erkannt wird, weil ich bin dann schon zum Teil peinlich. Ich bin einer von den Typen, die sich dann nicht mehr wie zurücknehmen können. Mhm. Dann rufe ich auch so, ey! So, und springe dann auf. Und Kinder machen ja alles 100%ig nach.
Das war sehr laut jetzt auf dem Kopfhörer.
Ja, und aber wenn der Kleine das neben mir macht, denke ich mal, ey, ist jetzt gut. Aber er im Prinzip spiegelt ja nur mein Verhalten. Die Frage ist, muss man das kanalisieren oder muss er sich seinen eigenen Weg da in den Wahnsinn bahnen?
Ich glaube beides. Also ich glaube, du musst ihn auch zum Teil vor sich selber schützen. Ne? Es muss ja auch da Grenzen geben. Ja, aber geben
irgendwie. Du weißt, dass da ganz tiefe Liebe angelegt wird, wenn du dich so aufregst über etwas.
Ja, oder ganz tiefe Verzweiflung, je nachdem, welcher
jeder Verein ist. Ne? Also deswegen, die Klatschpappen in München, du. Also ach, die 10. Deutsche Meisterschaft, das war ja einfach.
Ich hab's gefeiert.
Du, ich hab's geguckt und ich fand's interessant. Nein, weil die werden dann aufs Podest geholt und dann werden ja die Fotos gemacht, wo alle die Arme hochheben und dann einer in der Mitte, der Neuer, dann stehen noch alle um ihn herum.
Konfetti-Regen,
bitte. Konfetti-Regen, Neuer hat die Schale oben und der Lewandowski steht dann noch neben ihm, alle wichtigen, Müller auch und so. Und das machen die ja, damit der Fotograf des FC Bayern München das Bild auch von jedem hat, machen bis zum allerletzten Spieler, machen sie das ja, aber dann ist der Neuer längst weg, der Müller auch und so die Reservespieler stehen dann mit irgendwelchen Menschen, die man gar nicht kennt oder nur 5, 6 und machen die gleiche Geste für die Fotografen. Ja. Und wenn das nicht durchchoreografiert ist, dann weiß ich es nicht mehr. Also das fand ich, als ich das sah bei der 10. Meisterschaft, ich fand es fürchterlich. Ich habe noch eine Mail bekommen, oder wir beide, an
info@jogo-bonito.de.
Alter, mit dir eine Doppelmoderation im Radio, das wäre eine Katastrophe.
Wieso?
Das
war
doch nur gut. Löcher produzieren. Du musst da näher ran. Also nochmal.
Das war doch gut.
Nein, es war schlecht.
Das war richtig gut.
Du musst sofort, was du meinst. Ja, jetzt bist du tight. Also, wenn ihr schreiben wollt, dann bitte an info at
tight.
Alter, da war wieder das Stichwort. Also dann schreibt tight. Verstehst du? Ja, tight. Tight, Burkhard. Also, Alter, ja, Second Chance. Also, liebe Leute, wenn ihr also uns schreiben wollt, dann bitte an
Info@. Das ist übrigens die englischsprachige Ausgabe von Jogo Bonito, liebe Leute.
Da war schon wieder das Stichwort. Info@
jogo-bonito.de. Okay,
du wirst immer Reporter bleiben. Das ist einfach
so. Ja, das will ich hoffen.
Ich habe übrigens... Ich
möchte nicht so weit auf der Leiter nach unten stürzen, dass ich irgendwann in einem Studio vor dem Mikrofon stehe.
Ich wollte noch eine Mail zum Besten geben, die wir hier bekommen haben von Christian Klinge an. Nein, okay. Ja, ist ja gut. Ich gehe jetzt nicht auf die Nüsse. So, der schreibt, hey Sven, hey Burkhard, ich, in Klammern 42 Jahre, möchte euch herzlich danken. Euer Podcast ist das Beste, was ich über Fußball die letzten Jahre oder überhaupt gehört habe.
Ja, das stimmt.
Ob, jetzt nennt er so einzelne Folgen, ob ganz unten, das war toll, fand ich, die vorletzte Folge von uns, Knochenbrecher und Menschenfresser oder Tu Felix Austria, ich höre euch und bin bewegt, ich lache laut und ich feiere euch und diesen Sport. Vor allem weiß ich dann wieder, warum ich diesen Sport so liebe. Wie er früher war, Da bin ich fast auch ein bisschen traurig, denn der Fußball ist nicht mehr so und seine Geschichten sind mittlerweile andere. Macht weiter so. Auf viele Folgen. Viele Grüße, Christian. Das motiviert sehr.
Ja, total. Also wenn ich das lese, dann weiß ich, dass es irgendwie genau da ankommt, wo es ankommen soll und freue mich total.
Brüder, ich habe jetzt einige aufgeschrieben. Wir werden heute auch mit zwei Brüdern telefonieren, aber die nicht miteinander verbrüdert sind, aber die im deutschen Fußball sehr bekannt sind.
Mhm. Okay. Ja. Hast du vorbereitet?
Absolut. Nehmen wir mal Friedhelm und Wolfgang Funkel. Das sind ja auch so Brüder, die zusammen viel erlebt haben. Vor allem werden sie zurückblicken auf das Wunder von der Grotenburg.
Ja, wobei, weißt du was bei den Funkels, was früher bei mir immer die erste Assoziation war, dass die beide Stürmer waren. Weil der Funkel, der Wolfgang Funkel ja in diesem 7:3 Spiel gegen Dynamo Dresden das Spiel seines Lebens gemacht hat. Und ich glaube, wie viele Tore hat er gemacht?
Drei.
Drei sogar.
Drei
Tore. Hätte ich noch, aber ein Elfmeter war glaube ich auch dabei.
Und ne? Auch Friedhelm hat einen Elfmeter geschunden und also genau. Der war ja auch, konnte dreckig spielen. Er würde sofort lachen und sagen, ja klar, warum ja. Nicht? Ja.
Aber der Friedhelm war eigentlich der Mittelstürmer und der Wolfgang war der Verteidiger.
Ja, Friedhelm, ey, der hat ja auch in Kaiserslautern Irrsinnsspiele da, ich glaube gegen Real Madrid mal zelebriert. Mhm. Also und die zweite Liga bei Bayer 05 Irdingen erlebt. Das ist ja so eine Familie, die sind immer noch ganz eng miteinander, ne? Friedhelm und Wolfgang Funkel. Oder überhaupt, wir haben ja da aus der Region viele Brüder, Thomas und Klaus Allofs auch. Die habe ich letztens auf einem Golfturnier in Schalke. Also das ist so lustig, wenn du da...
Auf Schalke?
Sind die hingekommen, da gab es so, ja, gibt es einmal im Jahr so ein Turnier und dann bucht man sich ein und dann muss man da zu so einem Häuschen gehen und dann dachte ich, ja, die kennst du doch. Und dann so, ach, klar, und dann, ich meine, wir kennen uns. Wieso auch, Mensch, hallo Sven und so, standen da Klaus und Thomas Allofs. Und ich meine, bei Thomas Allofs, Klaus ist der bekanntere von den beiden, aber Thomas Allofs war auch Torschützenkönig in der Bundesliga, ein Riesenstürmer. Mhm. Aber auch beide Stürmer.
Und der Klaus war Torschützenkönig bei der Europameisterschaft 1980.
Ja. Ja.
Drei Tore in nur einem Spiel gegen Holland.
Ja.
Und sonst keins.
Ja, das ist irre. Ne? Ich meine, es gibt ja so viele Brüderpaare. Wir werden über einige sprechen, auch aktive Brüderpaare, wenn wir zum Beispiel die Matchers nehmen. Ja.
Lukas und Felix.
Genau. Der Lukas spielt für Deutschland, Felix spielt für England. Ne? Mhm. Mama kommt aus der Region Mönchengladbach, Papa nigerianischer Herkunft und dann sind sie sozusagen ausgewandert auf die Insel, haben da bei Manchester City angefangen und der eine spielt für England, der andere für Deutschland. Ich meine, es gibt so viele Familiengeschichten eigentlich bei Brüderpaaren.
Das ist den Lukas habe ich jetzt vor kurzem gesehen, als er in Köln gespielt hat und war beeindruckt, wie geschmeidig und schnell der unterwegs ist. Also er hat einen unglaublichen Speed auf dem Platz.
Ja. Bernd und Karl-Heinz Förster.
Oh.
Jetzt
wird es ein bisschen fröstelig, die 80er.
Ja, aber die sind ja 1984 deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart. Und ich habe mir da ein Filmchen angeguckt. Da sitzen sie natürlich in einem Daimler. Hinten zusammen mit Gerhard Meyer-Vorfelder, dem damaligen Präsident, glaube ich, vom VfB Stuttgart.
Mit Häkelrolle hinten.
War der nicht auch Bildungsminister in der Zeit?
Der war alles.
Ich
glaube, der war alle Minister in einem.
Und bei den Interviews, die waren so zurückgenommen in den 80ern. Also bei den Förster-Brüdern, ich habe mir da so Interviews angehört, die waren so, ja, keine Ahnung.
Scheide.
Ja, so ein bisschen schon.
Ne? Scheide.
Wer von den beiden, ich dachte immer, der Bernd sei der Jüngere und der Karl-Heinz der Ältere, aber es ist genau andersrum.
Das hätte ich gewusst.
Ja. Tatsächlich. Ja. Und warum sind wir auf Brüder gekommen? Ich glaube, wir sind hin und wieder immer wieder über diese Altintop-Brüder gestolpert. Das ist eine unserer Erinnerungen, eine gemeinsame Fahrt.
Ne? Ja, eine der ersten gemeinsamen Fußballerlebnisse, die wir gehabt haben, ne?
Absolut. Du warst immer der Mann, der das. Ja, ich hatte ja nichts zu tun. Wenn ich nicht moderierte, dann dachte ich, okay, eine Band habe ich auch nur noch so halbwegs. Also es war so in Auflösung gerade.
Auto hattest du auch nicht?
Ich hatte ja so.
Nein, du hattest nichts.
Ich war mittellos. Und du hast mich von der Straße geholt und hast gesagt, Sven, ich habe heute übrigens für den Westdeutschen Rundfunk, für den du ja auch arbeiten darfst hin und wieder, habe ich einen Einsatz beim Spiel Wattenscheid gegen Rot-Weiß Essen.
An einem Freitagabend.
Da muss man sich vorstellen, ich habe nicht zweimal mich bitten lassen. Ich war dann sofort, also mit dem Telefonat, auf deinem Beifahrersitz.
Ne? Das stimmt, dann waren wir in der Lorheide.
Haben wir da eigentlich noch geraucht?
Ich glaube ja. Ne? Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir zur Lorheide gefahren und ich habe dich, glaube ich, auch vor allen Dingen damit gekriegt, dass es da die beste Bratwurst gibt.
Ja.
Was ich jetzt nicht so zwingend bestätigen kann, aber die war schon ganz gut.
Aber es ist, glaube ich, jetzt immer noch so, ich meine, in Wattenscheid, da gibt es so ein Paket. Wenn du da irgendwie die Bratwurst isst, dann kommst du auch ins Stadion oder umgekehrt. Also das ist, ja, ernsthaft, ich glaube, da gibt es so eine PR-Nummer. Und solche Vereine, die so am Boden liegen, muss man mit Würsten unterstützen. Ja,
aber weißt du, ein Verein, der das große Glück hat, Peter Neururer irgendwie an Land zu ziehen, dass er einem irgendwie aus der Scheiße raushilft und dann den wieder so vom Kopf zu stoßen, ja, dass er gleich wieder weg ist.
Ich glaube, da war so ein Investor, der irgendwie das nicht so richtig ernst meinte. Klaus Steilmann, haben wir an anderer Stelle aber auch schon mal drüber gesprochen, hier bei uns in Jogo Bonito.
Große Zeiten, Anfang der 90er Jahre. Aber als wir auf den Parkplatz drauf fuhren, stiegen aus einem Passat-Kombi, glaube ich, ist es gewesen.
Ich glaube, es war ein Golf.
War ein Golf?
Ja.
Ich hätte jetzt, das wäre ein Passat, ich meine, es wäre ein Passat, weil ich hatte auch mal so ein Passat-Kombi. Aha. Der war rot und die stiegen aus. Und da habe ich dir gesagt, Sven, guck mal, das sind Halil und Hamid Altintop. Die waren damals 18 oder 19 Jahre alt. Und ich hatte auch nur gelesen, dass das somit der heißeste Scheiß ist, der da unterklassig im Moment rumläuft. Und war vor allen Dingen gespannt an diesem Abend, wie die auftreten würden. Und ja, die haben ein ganz gutes Spiel gemacht an dem Abend.
Ja, total. Und das war dieses Stadion. Ich meine, als Wattenscheid tatsächlich mal in der Bundesliga spielt und die Bayern da zu Gast waren, sagte Uli Hoeneß über dieses Stadion, das ist der Untergang der deutschen Bundesliga. Also das war ja alles viel zu klein und also ein Puppenhaus im Vergleich zu dem, was man sonst gewohnt war in der Fußball-Bundesliga. Aber da war es ein cooles Spiel. Und die Pressetribüne ging ja über in den Bereich, wo auch das Publikum saß, was cool sein konnte. Nur nach dem Spiel, du erinnerst dich auch, da war der Lokalreporter von Rot-Weiß Essen, die hatten verloren. Von
Essen, ja, genau.
Genau, und dann kam ein Mensch, ein Krimineller, wie auch immer, und ging zu dem Reporter hin, stellte ihn zur Rede und haute ihm eins auf die Fresse. Erinnerst du dich da noch?
Ja.
Was dachtest du in dem Moment?
Naja, was denkst du dann? Also du denkst natürlich, was haben die beiden? Wie kannst du so einer Eskalation kommen? Und oh Gott, hilft dem jemand und hält den anderen jemand fest? Also das ist ja furchtbar. Ich habe so eine ähnliche Situation auch mal gehabt tatsächlich. Ich habe sie ein einziges Mal erlebt im Stadion, aber nicht beim Fußball, sondern beim Eishockey tatsächlich.
Wie?
Saß ich in Iserlohn und es spielten die Iserlohn Roosters, das war der letzte Spieltag, die spielten gegen die Kölner Haie. Und die Haie gewannen das Spiel und das war ein finales Spiel um den letzten freien Playoff-Platz zwischen Iserlohn und Köln. Das war klar, wer gewinnt, kommt rein, wer nicht gewinnt, fliegt raus. Und die Kölner gewannen das Spiel und auf der Pressetribüne saß der heutige Geschäftsführer Philipp Walter, der war damals noch Pressesprecher. Und dann habe ich ihm nur die Hand gereicht und habe gesagt, Glückwunsch Philipp, jetzt seid ihr dabei in den Playoffs. Und das hat jemand von dem Fanblock der Iserlohner gesehen, dass ich dem Kölner Pressesprecher die Hand reiche.
Als WDR-Reporter.
Kam runtergestürzt, stellte sich direkt neben meinen Platz, schlug mit der Hand auf meine Arbeitsplatte, stellte sein Bier drauf ab und beschimpfte mich aufs Übelste. Und dann habe ich mich vor ihn hingestellt und dann standen wir wirklich Nase an Nase und es fehlte nicht viel und es wäre komplett eskaliert. Und dann endlich ist irgendwann mal ein Ordner dazwischen gegangen. Und seitdem ist der Bereich aber auch besser geschützt seit diesem Vorfall.
Aber du bist nicht zurückgezuckt, bist nicht aus der Szene raus, sondern hast gesagt, okay, wenn, hi nun, dann ich bin hier.
Ja.
Echt?
Ja.
Hast du dich schon mal geprügelt?
Ja.
Ja, okay.
Für meinen Bruder tatsächlich. Für meinen kleinen Bruder. Ja. Das war, als wir in der Nachbarschaft hatten wir einen Jungen, der war ein bisschen asozial und der war auch ein bisschen älter, ein bisschen stärker, aber war auch sehr viel dümmer und der hat sich vornehmlich an.
Er war doof, oder
was? Ja, er war saudoof. Ja. Und der hat sich an meinem kleinen Bruder vergriffen und hatte den dann so im Straßengraben und ich habe das nur durch
Zufall. Also vergriffen im Sinne von?
Ja, hat ihn verprügelt.
So Schwitzkasten verprügelt.
Genau, und irgendwie den Kleinen irgendwie das spüren lassen und dann bin ich zu ihm, habe ihn weggezerrt und habe ihm mit der Faust ins Gesicht gehauen.
Okay.
Ja.
Und das konntest du dann auch.
Ja.
Das
war dann einfach auch keine Überlegung mehr. Das musste dann in dem Moment sein.
Und das war dann auch ausgestanden, das Thema?
Danach hat er mich quasi gehasst,
kann man
sagen, ja.
Ja, Brüder, die Gebrüder Altintop zogen dann aus, halt über Schalke in die weite Welt. Und apropos Schalke, da kommen wir jetzt zu einem, ich habe da mal was vorbereitet, der mit seinem Bruder eine Heldentat wirklich hingelegt hat. Ja, der hat nämlich Schalke nach dem Bundesliga-Skandal mit ganz vielen Spielern, die eigentlich gar nicht wirklich gut kicken konnten, mangels eben Spielern, die man einsetzen durfte. Er hat also mit relativ schlechten Spielern mit Schalke zusammen die Bundesliga-Klasse Anfang der 70er Jahre gehalten, aber auch so viel mehr erlebt. Also den gab's als Bravo-Starschnitt zusammen mit seinem Bruder. Ja.
Sven, ich ahne, in welche Richtung
es geht. Er hat gesungen. Er ist ein total netter Mensch, den ich wirklich durch meinen Beruf kennenlernen durfte und hat sowas Einladendes, aber auch gleichzeitig sowas im positivsten Sinne Ironisches, dass es immer eine Freude ist, mit ihm zu sprechen. Und ja, man kann ja nicht nur sprechen mit ihm, sondern auch singen. Wir haben tatsächlich mal gemeinsam gesungen. Hier ist sein Smash It, den er eingesungen hat. Ich spiele es mal ein. Du spürst es auch, Burkhard, ne?
Jetzt, ja, jetzt doch.
Mhm. Ja, jetzt geht's. Ja, wenn das Freddie Quinn wäre, würdest du sagen, ach, das ist super, passt in die Zeit,
toll gemacht. Ich bin ja der große Freddie Quinn-Fan, ne? Mhm.
Weißt du was? Ich nehme jetzt mal mein Handy und mach's einfach.
Sven, du wirst immer mehr zum Retro-Clown, ehrlich.
Was? Ich liebe dieses Lied, weißt du das? Ich kann das sogar auf Gitarre spielen. Ich meine, nicht auf deiner Ukulele, ja?
Ja.
Auf Gitarre. Und weißt du was, mit wem ich das gesungen habe? Dieses Lied schon mal?
Nee, keine Ahnung.
Ja, aber könnt ihr mal kurz...
Krämers?
Nee.
Erwin Krämers in Jogo Bonito. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
Das ist ja lieb. Wer ist denn da?
Ach so, der Sven Pistor.
Ja, und Burkhard Tupe. Guten Morgen.
Ja.
Ja, schönen guten Morgen. Was kann ich für euch tun oder nicht tun?
Ach, wir haben eben euren Song da gehört, Mädchen meiner Träume, ja. War es nicht schön, als wir beide das mal gesungen haben via Telefon?
Ja. Nur das war nicht, das war schon erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, weil der Text sehr schwierig war und das haben viele nicht verstanden, was wir da ausdrücken wollten. Irgendwann müssen wir das mal thematisieren, ne?
Ja. Wer kann denn von euch beiden eigentlich, ja, darf ich das so fragen, also die Geschichte von dem Song ist ja so, dass ihr bei Frank Elstner bei den Montagsmalern wart und der fragte euch, ja, könnt ihr singen? Und ihr, ja, das können wir auch. Und zack, auf einmal haust du in den 70er Jahren mit deinem Bruder Helmut zusammen diese Single raus. Aber ihr könnt ja gar nicht singen. Wer von euch ist schlechter im Gesang?
Mein Zwillingsbruder, selbstverständlich. Ist er jetzt nicht am Apparat, aber das war noch viel, viel schlimmer, das Ganze, als er uns gefragt hat, der Frank, könnt ihr singen? Da wollte ich gerade sagen, nein. Und dann hat Helmut, du kennst ihn ja auch, sofort, ja, logisch können wir singen, ja. So, und ganz schlimm ist dann, wenn ein Leandros anruft, ja, der Vater von der Vicky. Der heißt Leo Leandros und fragt dich, kannst du Ton halten? Ne? Jetzt können wir darüber reden, ob wir den Olaf Ton halten können oder wie er immer oder den Ton. So, und wenn du denn in dieser Büchse stehst, ja, und nimmst was auf, was Schlimmeres habe ich in meinem Leben noch nicht mitgemacht, ne? Weil du weißt, und das ist das Schlimmste überhaupt, ihr kennt das sehr wahrscheinlich auch, man macht Dinge, die man nicht kann.
Ja, wenn ich Fußball spiele, geht mir das ständig so.
Ja, siehst du, jetzt kennst du unsere Gefühle. Katastrophe, aber es war eine lustige Begegnung und das war schon sehr interessant.
Ne? Sag mal, Erwin, war Helmut immer der Forschere von euch beiden, der immer gesagt hat, ja komm, klar, machen wir.
Ja, logisch. Ja, der ist auch gerne ausgegangen. Ja, ich bin immer schön zu Hause mit ihm und der hat alles, was denn zu erledigen war draußen, das hat er gemacht. Ne? Ich habe den von ihm, also von zu Hause, alles geklärt.
Ja, auf der anderen Seite. Ich meine, der Helmut war 74 dabei, büchste aus und spielte unter anderem deshalb nicht. Du warst gar nicht dabei, weil du den Schiri Max Klauser halt beschimpft hast als blöde Sau auf Nachfrage hin.
Ja.
Also es steckt in dir ja schon auch ein Vulkan. Du bist ja jetzt nicht nur das Lamm.
Nein, bin ich absolut nicht. Ich bin also generell mache ich den Mund auf, wenn irgendwas ungerecht ist und so weiter. Und du hast ja Gott sei Dank noch nie in Kaiserslautern gespielt, ne? Und dann kriegst du 90 Minuten lang Tritte ab und wirst getreten von der ersten Minute an und dann beschwert man sich und damals war das so, dass die Schiedsrichter dich auch nicht geschützt haben. Ne? Das ist heute alles ganz, ganz anders.
Aber dass du nochmal nachgelegt hast...
Würde ich nicht mehr vom Platz fliegen. Ja.
Aber Erwin, dass du nochmal nachgelegt hast und dem Max Klauber gesagt hast, also nochmal für Dove, ja, sie sind eine blöde Sau, weil er das ja erst gar nicht glauben wollte.
Der hat das nicht verstanden in dem Moment. Oder der wollte bewusst weghören. Dann meinte, ich gebe dir eine Chance, Erwin, aber dann hast du es wirklich wiederholt. Du wolltest das in dem Moment einfach.
Also ich bin so geartet, ich war früher sehr jähzornig, ja. Hm. So, und da habe ich mir auch nichts bei gedacht und das musste denn auch raus. Und Gott sei Dank bin ich vor einem halben Jahr ist der Jähzorn weg. Also ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich jetzt vernünftig mit euch rede.
Ich habe aber auch schon vor einem Jahr mal mit dir gesprochen und vor zwei Jahren. Das ist also ich finde, das ist immer eine Blumenwiese, wenn wir miteinander reden. Das ist immer total schön. Aber wenn man mal so einen Wutstau hat, ich habe letztens einen Tatort gesehen und da gab es die Szene, dass die eine Kommissarin der anderen empfohlen hat, nimm dir eine Tüte aus dem Kofferraum und schrei in diese Tüte rein. Vielleicht wirst du so den Jähzorn los. Hm. Also ich habe es noch nicht probiert, Burkhard, aber vielleicht klappt das.
Mal gucken, welche Tüte das ist. Ne? Ja, es gibt ja mehrere Sorten von Tüten. Mal gucken. Aber ich
Und 70er Jahre hier, was für Tüten du. Also ja gut, ihr habt ja immer in der Nähe von der holländischen Grenze gewohnt. Ihr seid ja als Zwillinge. Cool. Ja. Echt, ich habe noch nie irgendwie mit dir in so einem Coffeeshop gesessen. Aber machen wir halt jetzt mal ein Jogo Bonito. Nein. Ihr seid eineiige Zwillinge aus Gladbach. Zwillinge, wenn man nicht Zwilling ist und kein Zwillingsbruder hat, dann weiß man nicht, wie das ist. Was hat dir das gegeben und was vermisst du vielleicht, weil du Zwilling von Helmut bist?
Also es ist Segen und Fluch zugleich, ja. So fußballerisch ist das natürlich das Schönste überhaupt. Man hat da blindes Verständnis. Man hat ein Leben lang einen tollen Freund, ja. Man kann sich auf den hundertprozentig verlassen. So, und dann, wie wird das heute ausgedrückt? Laufwege, glaube ich, ne? Und der kennt natürlich und umgekehrt auch die Laufwege. Trotzdem hat es viel Pässe gegeben und dann sind wir schon schwer aneinander geraten. Ne? Und die Leute, die das mitbekommen haben, die haben dann gesagt, oh Gott, die haben einen Riesenstreit, aber nach dem Spiel war das wieder vorbei. So, und ich kann dem alles anvertrauen, umgekehrt genauso. Es gibt keinen Neid untereinander und ich fühle, was er fühlt, ja, und ich weiß auch, wenn ich mit ihm telefoniere, wie es ihm geht. Ne? Das weiß ich alles. Ne? Und das ist eine wunderbare, ewige Freundschaft und ist was ganz, ganz Tolles. Ne?
Ja. Erwin, das macht mir Hoffnung. Weißt du, warum? Weil ich Zwillinge zu Hause habe, zwei Mädchen, die sind jetzt 13 geworden und die sind
jetzt... Oh, das ist ja ein schlimmes Alter.
die sind jetzt gerade in einem Alter, wo sie quasi auch austesten müssen, wer in welcher Situation immer Recht hat und wer in welcher Situation mehr Aufmerksamkeit braucht. Ja. Gab es das bei euch auch? Sagt bitte ja.
Ja, logisch. Ja, selbstverständlich gab es das. Und wir haben natürlich auch Meinungsverschiedenheiten. Das gehört alles dazu zum Leben. Das ist ja selbstverständlich. Aber wie gesagt, du hast dein Leben lang einen tollen Freund. Ne? Das ist das Schöne. Ne?
Ja, gebe ich das mal so an meine Mädels weiter, auch wenn die mir nicht glauben werden.
Ja, mach das mal. Das hilft zwar nicht, aber egal. Ne?
Ab wann habt ihr gemerkt, dass ihr als Fußballer unterschiedlich seid? Also bei allen eigenen Zwillingen. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein Leben lang die Suche auch nach Unterschieden, die man hat.
Richtig, nein, sag ich mal, rein fußballerisch war das so, dass Helmut ein absoluter Linksfüßler ist, ja? Der spielt also mit links. Ich kann ich konnte beides heute nicht mehr, links wie rechts. Und von Anfang an hat sich herauskristallisiert, dass er, sag ich mal, so ein bisschen Abwehr, Mittelfeld, Stratege und für mich war ganz klar vorne im Sturm auf der linken Seite zu spielen von Anfang an. Ja?
Bei den Rummenigges.
Und wir haben das natürlich auch, das Schöne ist, du brauchst ja auch keine anderen Freunde, um Fußball zu spielen. Also wir haben uns auch, wir haben jeden Tag Fußball gespielt, uns auch daran gemessen, wer ist besser, wer ist schlechter und Mann gegen Mann gespielt. Das hat schon unglaublich viel gebracht damals. Ne?
Das kann ich schon mal an dieser Stelle spoilern. Wir sprechen gleich noch mit Michael Rummenigge. Der jüngere Bruder oder der kleinere Bruder, wie auch immer, das ist ja immer, kleinerer Bruder klingt ja immer direkt so wertend, aber der ist ja viel jünger als Karl-Heinz, das ist ja eine ganz andere Familiengeschichte. Die sind ja insgesamt drei Brüder und der Älteste, der war auch ein super Fußballer da in Lippstadt, aber der zweite, der Karl-Heinz, wurde Weltstar und Michael zog hinterher und war auch Stürmer. Also der hat sich wahrscheinlich so dran orientiert, was der Bruder macht, oder das war so eine Stürmer-DNA in der Familie. Bei euch war das dann unterschiedlich, ne? War das vielleicht so, weil ihr dann auf dem Platz zusammen gespielt habt, schon in Gladbach, auf Straßenmannschaften und man eben unterschiedliche Positionen einnehmen konnte, weil man permanent zusammen gespielt hat?
Ja, das auf jeden Fall. Aber es war komischerweise, ich kann das gar nicht so richtig erklären, von Anfang an klar, welche Rollen man da gespielt hat. Ne? Und früher gab es das ja auch, das kennst du sehr wahrscheinlich auch noch mit Straßenmannschaften. Das haben wir natürlich mitgemacht und sind auch bei Borussia Mönchengladbach sehr befördert worden. Und das war schon eine tolle Zeit da. Ne?
Ja, warum seid ihr denn da eigentlich? Ich meine, ich kann es ja an dieser Stelle sagen, Erwin, ich bin ja ein Gladbacher, also vom Herzen her. Und du bist ja in Mönchengladbach doch groß geworden, ne? Da hieß das ja noch nicht Mönchengladbach, aber davon mal abgesehen, warum um Himmels Willen seid ihr dann von Mönchengladbach kurz bevor da die Party richtig losging, nach Offenbach gegangen?
Also wir sagen immer, also Borussia Mönchengladbach wurde erfolgreich, als wir weggegangen sind. Dann kam damals, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dann kam ein Silov dazu und ein Lugi Müller und das hat damals auch der Günter Netzer, stand da auch hinter. Der wollte also die Abwehr stabilisieren. Hennes Weißweiler war ja einer, der, sag ich mal, grausam nach vorne gespielt hat, aber toll. Ja, den bewundere ich nach wie vor, den Hennes Weißweiler. Und dann war das so, da gab es einen Manager, der hieß Grashoff, ja. Und mit dem, und das mit dem sind wir nun überhaupt nicht rausgekommen. Und damals haben wir den aufgrund dessen Gladbach verlassen.
Ja, der war halt geizig.
War so ein Schwergefallen.
Ja. Du, als Zwillingsbrüder erlebt man natürlich vieles. Man kann füreinander in die Bresche springen. Es ist ja schon eigentlich unglaublich, dass du für dich selber die Theorieprüfung beim Führerschein hinkriegst und dann sagt dir dein Bruder, der Helmut, ach weißt du was, du hast es ja schon alles einmal gelernt, jetzt muss ich auch mal einen Lappen machen und dann vergeigst du dessen Theorieprüfung, der muss 4 Jahre weiter ohne Führerschein, weil er durchgefallen ist, 4 Jahre weiter ohne Führerschein.
Wie, der Helmut das, hat das, das gemacht. Etwas,
ja, das kann man nicht verzeihen als Helmut, dem Erwin dann, oder ist das mittlerweile beigelegt?
Nein, das ist beigelegt, aber der war damals wirklich auf 100.000 und wir wissen alle, wenn wir jetzt nochmal einen Führerschein machen müssten, wir würden da alle durchfallen, glaube ich. Ne?
So,
aber was auch noch toll war, nicht nur das, es gab ja früher auch Autogrammstunden, ja, und wenn ich mal krank war oder nicht konnte, ist Helmut für mich eingefallen und umgekehrt. Ne?
Achso, für das gab es Geld früher, ne? Klar, Autogrammstunden, damit hast du ja viel Geld gemacht, ne?
Ja. Oder ja, mit Gesang.
Ja, das auch. Ja. Das war schon toll.
Ja. Erwin, aber weißt du, was ich mich ja frage, wenn ich eure Biografien so angucke, ne? Warum seid ihr denn immer zusammen gewechselt? Hattet ihr nie das Interesse, mal irgendwie einen eigenen Weg einzuschlagen?
Nein, also das stand von Anfang an fest und man muss auch sagen, das ist nicht so gewesen bei Verhandlungen, dass ich dann gesagt habe, ich will unbedingt den Helmut dabei haben. Das war von Anfang an bei den Vereinen klar und mir ist das heute noch unverständlich, dass, sag ich mal, die Zwillinge Ginter, ja, dass die in verschiedenen Vereinen gespielt haben und auch, wie heißt denn nochmal, die türkischen Nationalspieler, die
Altintop,
dass die auch, sag ich mal, nicht zusammen gespielt haben. Und es ist ein ganz, ganz tolles Merkmal, wenn man Laufwege kennt, weil man weiß, da fühlt der andere sich aufholen. Das gibt Sicherheit. Das ist für die Mannschaft, für den Verein, ist das absolut positiv. Und das war bei uns auch der Fall.
Wer konnte denn von euch beiden länger den Ball hochhalten?
Oh, das haben wir nie Also das interessiert, darf ich dir sagen, das interessiert keinen. Ja, weiß ich, ich kann dir sagen, was wichtig ist, den Ball im vollen Lauf mitzunehmen und sofort zu verarbeiten, ob da einer jetzt den Ball 100 Mal hochhält oder Kopfball.
Erwin, ich muss mich schützen vor Burkhardt werfen. Also Burkhardt und ich waren lausige Fußballer. Ja. Für dich ist das ja alles eine Selbstverständlichkeit. Ja. Das ist ja alles klar. Der Ball hört ja auf dich. Du bist ja eins mit dem Ball. Wir waren einfach grottenschlecht. Also wir sind sozusagen in der Gesangskabine und treffen keinen Ton als Fußballer.
Ja, also wenn ich das auch sehe oder wenn ich euch sehe und körperlich und so weiter und so fort, geistig ist das alles toll, ja.
Vielen
aber
Dank.
Ansonsten und kann ich mir das auch nicht vorstellen. Dass
ihr Erwin, du hast nur mich gesehen. Also ich, weißt du, ich bin ja nicht blöd. So, aber soll ich dir eins sagen? Es ist immer wieder ein Fest mit dir. Findest du super, ne, dass ich wieder so blöd dastehe, ne, Burkhard? Danke.
Ja. Das ist aber so charmant.
Es ist total nett. Ich finde auch, wird einem so, die Wahrheit wird einem wie so ein Mantel, ja, angelegt. Ja. Ich finde es ja toll, wie du auf den Fußball blickst, vor allem. Man darf ja nicht vergessen, du bist Europameister 1972 geworden, hast da wirklich auch gespielt, bist ein Mega-Fußballer gewesen und auch ein Mensch mit großem Humor. Also wenn du den Fußballersprech heute analysierst, du kriegst ja einen Affen über Serviceverhalten in der Box oder ich finde es so herrlich, dass du mal über Tiki-Taka gesagt hast, das sei buddhistisches Ballgeschiebe. Das finde ich großartig, Erwin.
Nein, und ich kann mir das auch, darf ich dir ganz ehrlich sagen, also die Nerven habe ich nicht, mir das anzuhören. Ne? Und ich liebe den Fußball, ich liebe den Sport und wenn irgendwas gegen meinen Fußball geht, ja, da werde ich sauer und ich will nicht sauer sein und wenn ich das alles höre, was da heute so in Vordergrund mir wird es teilweise übel, ne? Und deshalb kann man das nur mit Humor nehmen, ne? Das Ganze.
Und den hast du. Erwin, den hast du. Und es war mir wieder ein Fest, mit dir zu sprechen. Ja. Wir sehen uns bald schon wieder, hoffentlich auf dem Golfplatz. Und es ist einfach echt schön, dich da hier im Fußballwesten zu wissen und bald mal wieder zu treffen.
Also in Sachen Golf hättest du wirklich Chancen gehabt, nach vorne zu kommen. Ne?
Oh.
Das muss ich dann sagen.
Aber ich habe sie ein weiteres Mal in meinem Leben nicht genutzt.
Das ist ein Angebot der Versöhnung.
Ja. Ist das
ja? Ja. Ja, alles klar.
Erwin, wir kriegen das hin. Okay. Grüß deinen Bruder. Ganz vielen Dank. Ne?
Ja, vielen Dank,
alles Erwin. Alles Gute euch. Jo.
Tschüss. Tschüss. Zack, aufgelegt.
Ja.
Ich finde ihn großartig.
Ja, klingt einfach total sympathisch und nahbar nach wie vor.
Ist er auch. Also definitiv. Der hat ja dann irgendwie nach seiner aktiven Karriere, ich glaube, für seinen Bruder mal bei einer Rede auf Schalke reingeschrieben, für Dortmund haben wir uns früher noch nicht mal umgezogen. Daraufhin wurde der zum Präsidenten gewählt. Und nach 4 Monaten, ernsthaft, hat Helmut dann in den Sack gehauen, weil sein Bruder gesagt hat, du trittst jetzt zurück, sofort, machst du. Dann hat er das gemacht und ja, dann. Also der Erwin hat dann mit Kindermoden Geld gemacht und darin gearbeitet, aber der sagt auch, er wäre gern in die Politik gegangen. Also soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, ökologische Themen interessieren ihn sehr.
Mhm. Cool.
Ja, definitiv, ey. Erwin Krämers, ey. Also mit dem Führerschein, ich habe das, also, das muss ich ja vorstellen, es war wirklich so, der Erwin hatte schon den Führerschein, also hatte die Theorie und die praktische Prüfung und der Bruder Helmut fuhr mit seinem Führerschein dann rum, mit dem vom Erwin und irgendwann sagte er, ich brauche jetzt auch einen und wollte aber nicht büffeln für die Theorie und sagte zu seinem Bruder Erwin, geh du doch mal zur Theorieprüfung für mich, weil das klappt ja eigentlich, nur der Erwin hat es halt verkackt, ist durch die Theorie gerasselt und daraufhin durfte Helmut 4 Jahre lang keine Führerscheinprüfung ablegen. Das ist eine irre Geschichte.
Eine irre Geschichte.
Ich finde die großartig. Ja.
Ach Mann, die Brüder.
Brüder, ey. Mhm.
Du, ich habe ja auch ein bisschen gegraben und als ich dir gesagt habe, ich glaube, ich versuche mal ein bisschen was über Ottmar Walter zu erzählen, da haben deine Augen sofort geleuchtet, weil du, glaube ich, genauso wenig wie ich sagen kannst oder von dir behaupten kannst, dass du viel weißt über Ottmar Walter, oder?
Nö, also klar, also Wunder von Bern und auch Weltmeister, die Brüder, die 54 Weltmeister wurden, genau. Fritz, der Kapitän, der natürlich sozusagen das Sprachrohr des Trainers, ganz enge Beziehung zu Sepp Herberger, aber dann hört es für mich irgendwo auf und ist einer der vielen deutschen Meister in dieser Elf, die aus Kaiserslautern kamen und der steht dann vorm Fritz-Walter-Stadion jetzt und ist ein Denkmal, mehr weiß ich, aber dann hört es irgendwie auf bei mir, ja.
Der heißt oder hieß übrigens mit komplettem Namen Ottmar Kurt Hermann Walter. Sein Rufname oder sein Spitzname war Ottes. Später dann Sigismund tatsächlich.
Sigismund?
Sigismund oder Siegmund. Mhm. Das werden wir heute auch dann noch mal hören. Ich habe ein bisschen was mitgebracht von ihm, weil er richtig gut aussah, der Ottmar Walter. Das waren richtig, also wirklich.
Der Fritz Walter aber auch.
Ja, aber der Ottmar hatte noch so dieses Italienische.
Okay.
Also unfassbar, wirklich ein richtig, also der hätte Schauspieler sein können. Und es gab damals in den 50er Jahren, als er diesen Sigismund-Spitznamen bekommen hat, gab es eine Operette, Das Weiße Rössel oder Zum Weißen Rössel, irgendwie so hieß der Film, muss ziemlicher Knaller gewesen sein. Und der Hauptdarsteller war der Sigismund und der hatte wohl große Ähnlichkeit mit Ottmar Walter und dann hat er diesen Spitznamen weggekriegt. Und der Ottmar Walter war 4 Jahre jünger als der Fritze, ne? Und ihm war halt auch relativ schnell klar, dass er auch Fußballer werden wollte, aber er hat eigentlich immer auch das Problem gehabt, dass er im Schatten vom Fritz stand. Er war eigentlich in seiner Kindheit nur in einer Sache besser und das hat seine Mutter, die Dorothea, mal in einem Fernsehinterview mit dem SWR erklärt.
Und viele, viele Schuhe kaputt gemacht. Und die meisten Schuhe hat der Ottmar kaputt gemacht.
Die Mama.
Ja, der also Ottmar. Zumindest da war der Ottmar besser in der Kindheit. Ansonsten hat der Fritz einfach ganz früh wohl schon ein Talent an den Tag gelegt, dass alle wussten, aus dem wird man ganz großer Kicker. Und der Ottmar wollte dann eben mindestens genauso gut werden wie der Fritz, stand aber immer im Schatten seines Bruders.
Also er war der kleine Bruder.
Er war einfach der kleine Bruder und alle haben gedacht, naja, noch so einer wie der Fritz, das ist ja nicht möglich. Und das hat übrigens auch sein Vater gedacht. Und sein Vater hat ihm sogar dazu geraten, sich was anderes zu überlegen. Hat er gesagt, also Junge, Fußball und du, wir haben doch den Fritz.
Mein Vater, der sagte immer, ach, das hat doch gar keinen Zweck, dass du weitermachst, dass du dir die Mühe machst. Und dann war das verlorene Zeit. Du wirst ja nie so wie der Fritz und so weiter und so fort. Und das hat natürlich mich so angespannt, dass ich manchmal vor Zorn noch mehr gemacht habe.
Ja, wir sind in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ja, da ist also natürlich auch der Ottmar in seiner Jugend zu Hause und muss mit allen Fairnessen dieser Zeit umgehen. Er meldet sich freiwillig zur Marine und gerät dann im Ärmelkanal in eine ziemlich schlimme Schlacht gegen die Briten, an deren Ende er in Kriegsgefangenschaft gerät. Und im Verlaufe dieser Schlacht hat er erstens großes Glück, dass er überhaupt überlebt. Er ist einer von wenigen Überlebenden. Aber andererseits ein paar Tage später auch das Gefühl, dass seine Karriere möglicherweise zu Ende ist, weil er ein paar Granatsplitter ins Knie bekommen hat. Und über dieses Erlebnis hat er eigentlich gar nicht so gern gesprochen, aber einmal hat er es dann doch getan im SWR-Fernsehen.
Nachts um ungefähr 2-3 Uhr rum. Und plötzlich waren die Leuchtraketen, alles war taghell und dann kam aus allen Ecken und Kanten, wurden wir beschossen. Und wir sind ja dann, sagen wir mal, in Marinedeutsch abgesoffen, also das Boot ging unter. Und wir sind mit 11 Mann rausgekommen und unter diesen 11 war ich einer der Glücklichen, die da aufgefischt wurden.
Aber er hatte nicht die Gelegenheit, wie sein Bruder, über den Fußball im Prinzip aus dieser Frontgeschichte rauszukommen, ne?
Nee, er ist nicht in diese Frontmannschaft reingekommen. Also er hat dann auch für andere Vereine gespielt, unter anderem für den Cuxhavener SV. Mhm. Aber es hat ihn nicht davor geschützt, Fritz Walter übrigens auch nicht. Der war auch am Ende an der Front tatsächlich. Aber es hat den Ottmar nicht davor bewahrt, auch wirklich ins Gefecht ziehen zu müssen. Er hätte dann eigentlich, er ist dann in englische oder britische Kriegsgefangenschaft geraten, er hätte dann eigentlich bei englischen Profivereinen unterschreiben können, wollte aber unbedingt Häme nach Lautern auf dem Berg und ist dann sehr spät, aber erst wieder zurückgekommen. Da war Fritz schon wieder da, der ja zumindest nach dem Krieg mehr Glück hatte als sein jüngerer Bruder. Und der Fritz hatte dann schon wieder ein bisschen was aufgebaut, hatte auch den Spielbetrieb wieder in Gang gebracht. Und dann ging es einfach darum zu kicken und trotzdem zu überleben. Und da haben sie sich ja im Prinzip nicht anders zu helfen gewusst, als quasi Fußball gegen Nahrung zu bieten.
Wir haben zum Beispiel Spiele gemacht, da gab es, sagen wir mal, für die Truppe 30 oder 40 Zentner Brikett, Wurst und Fleisch und so weiter. Und das nannten wir Kalorienspielen. Das war an sich nicht so großartig, ich war nie satt geworden. Ne?
Ja, es gab ja damals die Schokoladenboxer nach dem Krieg.
Schokoladenboxer,
die kenne ich. Gegen Schokolade wurde dann geboxt.
Mhm. Auf der Kirmes oder wo?
Ja, genau, Schokoladenboxer. Ja, das muss man sich alles mal, also sehr, wir können es uns natürlich auch nicht vorstellen. Ich bin 1972 geboren, du bist in den 60ern auf die Welt gekommen. 65, ne?
66.
Aber man hat ja über die eigenen Eltern und Großeltern dann schon irgendwie vielleicht ein anderes Verständnis als Leute, die jetzt auf die Welt kommen. Und deshalb müssen ja trotzdem diese Geschichten erzählt werden, dass es so war. Mhm.
Und der Ottmar ist dann auch relativ schnell zur Nationalmannschaft gekommen. Sepp Herberger hatte ihn auch die ganze Zeit schon auf dem Zettel, ist dann ja 1954 mit dabei gewesen, das ist ja bekannt. Aber wenn du dir die alten Zeitungsausschnitte von damals nochmal durchliest, dann wird eigentlich immer nur über Fritz erzählt, nicht über Ottmar, obwohl Ottmar der Mittelstürmer war. Und Ottmar ja auch wirklich erfolgreich unterwegs war. Aber auch wenn du dir den Jubiläumskicker nochmal anguckst, der nach dem Triumph gegen die Ungarn veröffentlicht worden ist, den gibt's ja nochmal in der Neuauflage, dann wirst du kaum irgendwas über Ottmar Walter finden, sondern immer nur über Fritz Walter. War immer im Schatten seines, ich meine, selbst da.
Ja, aber der Herberger hat natürlich auch immer den Fritz Walter gebraucht, um den Rahn im Griff zu halten, mit dem der auf dem Zimmer lag. Und das war der verlängerte Arm des Trainers. Und der wurde ja auch immer namentlich genannt. Und war der Ältere. Irgendwie war das so die Rolle seines Lebens, auch Kapitän zu sein. Du bist halt immer der jüngere Bruder von.
Der Ottmar Walter war übrigens mit Werner Liebrich zusammen auf dem Zimmer. Mhm. Und da gibt's ein wunderbares Gespräch, das er mal geführt hat, auch mit dem ARD-Fernsehen. Und er hat in diesem Gespräch verraten, wie die Nacht quasi nach dem Triumph von Bern gewesen ist, als er mit Werner Liebrich im Bett lag oder auf dem Bett lag. Beide konnten nicht schlafen. Und dann haben sie angefangen, sich zu unterhalten. Das ist großartig.
Da denke ich ewig dran, dass wir dann so gegen 3:30, 4 rum, waren wir dann so alles auf unserem Zimmer. Und ich habe mit Werner Liebrich in einem Zimmer. Und der Werner war ja immer ein lustiger Mann, der immer wissen, was auf Lara hatte. Naja, auf jeden Fall, wir lagen da und haben noch so einen Schmöger in der Hand gehabt. Und immer sagt der Werner zu mir, sag mal, Sigmund, kannst du überhaupt schlafen? Habe ich gesagt, nee, Werner, ich kann nicht. Also, wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe auch keine Lust, komm nicht. Dann haben wir noch ein paar Äpfel da liegen gehabt, da sind wir raus, dann auf den Balkon raus. Und haben uns da, hat jeder so eine Liege gehabt, sonst haben wir es da reingesetzt und eine Flasche Sekt aufgemacht und einen Apfel gegessen. Dann haben wir uns das angeguckt. Da hat der Werner immer gesagt, sagen wir sich mal, sind wir es wirklich? Dann habe ich gesagt, Werner, ich glaube ja. Und dann habe ich dann plötzlich gesagt, sind wir es wirklich? Und so ging das hin und her.
Großartig, oder?
Ja, geht ja voll unter die Haut. Ja. Mit dem Sekt und App. Da haben wir ein paar Äpfel genommen und uns da hingesetzt mit dem Sekt. Ja.
Im Hotel am Thunersee, im Hotel in Spiez.
Warst du da schon mal?
Ja, ich habe tatsächlich jetzt ohne Quatsch, ich habe genau in dem Zimmer, man kann das heute noch sehen, wer in welchem Zimmer geschlafen hat, und ich habe im Zimmer von Ottmar Walter und Werner Liebrich übernachtet.
Lohnt sich das?
Ich finde es großartig. Also ich weiß nicht, ob der Hotelbesitzer von damals noch da ist, aber der Hotelbesitzer, ein Schweizer, hatte einen unglaublichen Sinn auch für diese 54er-Geschichte und hat die auch im Haus selbst sehr gepflegt.
Du warst da drin?
Ich habe da übernachtet. Ich hab
übernachtet in dem Zimmer? Haben ja. Die das denn so gelassen?
Wie nee, die haben es ein bisschen umgebaut, aber ich habe genau denselben Balkon, also den Balkon, von dem der erzählt, auf dem habe ich morgens schon gesehen, wie die Sonne aufgeht.
Wie toll ist das denn? Super, Burkhard, ey, du hast ja echt tolle Sachen erlebt.
Ja.
Ja, hast du denn da noch den Geist von Spiez?
Ich habe ihn gesucht, auf jeden Fall.
Gefunden?
Ich habe damals den ehemaligen, ich weiß nicht mal genau, wie das in der Schweiz heißt, aber den Vorsitzenden der Schweizer Metzgerinnung, mit dem habe ich gesprochen, weil die haben damals in diesem Hotel in Spiez, hat die Schweizer Metzgerinnung so Schulungen durchgeführt, wie man Fleisch schneidet, einen Schweizer Schnitt macht. Und von diesen Schweizer Metzgern haben die Nationalspieler halt immer auch das Fleisch noch bekommen, also oder auch Wurst bekommen.
Später?
Ja, quasi, wenn sie es nicht mehr braucht, wenn quasi diese Trainingseinheiten da zum Schneiden vorbei waren, sind die Nationalspieler hin und haben sich mit Fleisch versorgt.
Das waren echt andere Zeiten. Neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
Also das war schon sehr ergreifend, aber das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass ich da gewesen bin. Und noch zwei kurze Gedanken über Ottmar Walter. Man weiß ja auch gar nicht so richtig, was nach seiner Karriere eigentlich mit ihm passiert ist. Ne? Also das könntest du jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. Man hat immer nur so im Auge, dass die in irgendwelchen abgedunkelten Räumen sitzen und sich irgendwie an die WM 54 erinnern, aber was darüber hinaus mit denen passiert ist. Und bei Ottmar Walter ist es tatsächlich so gewesen, dass der wie viele andere auch eine Tankstelle hatte, eine Großtankstelle, eine Pacht. Und als die Pacht ausgelaufen war mit großen finanziellen Problemen 1970, war er mittlerweile dem Alkohol schon ziemlich verfallen. Also der war Trinker und hat dann versucht, sich das Leben zu nehmen tatsächlich. Der große Ottmar Walter, ne, der Bruder vom großen Fritz, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und er hat dann danach von einer Kurzschlussreaktion gesprochen, aber er hat es tatsächlich versucht. Und er ist dann ganz am Ende städtischer Angestellter der Stadt Kaiserslautern geworden und dann im hohen Alter von 89 Jahren an Alzheimer in einem Pflegeheim gestorben.
Aber das ist ja eine ähnliche Phase, als auch der Kohlmeier dann.
Total.
Abgekracht genau, das ist genau das derselbe ist dann so Abschnitt, ja. 16, 17 Jahre später und der Kohlmeier sagte, mit jedem Bier, das du abends trinken musst und erzählen musst, wie es damals war in Bern, bist du nochmal Weltmeister und du willst das immer wieder fühlen Und Helmut Hahn, es ist ein Strudel nach unten dann, aus dem er rausgekommen ist und ein hohes Alter dann erreicht hat, der Bruder von Fritz Walter. Brüder, Brüder, jetzt kommen wir auch zu einem, ich glaube, ich bin ja selber der kleine Bruder von Frederik, so heißt mein Bruder. Aber es ist so witzig, man wird ja immer der kleine Bruder bleiben, wenn man dann Leute irgendwie... Freunde der Familie trifft, ist man immer der, ach ja, du warst doch der Kleine. Und ich bin jetzt auch 50, ja. So wie bei, ja, bei den Rolling Stones. Ron Wood ist ja auch immer noch der Neue. Obwohl er seit Anfang der 70er Jahre dabei ist, ist Ron Wood, weißt du, das ist der Neue. Wird ja immer noch da genannt, ne, bei den Rolling Stones. Also, das ist schon sehr interessant. Und wenn du natürlich einen Bruder hast, der ein, also der ältere oder mittlere Bruder, da kommen wir jetzt, wir kommen zu den Rummeniges. Der mittlere Bruder, der Karl-Heinz, der ist ja ein mega Weltstar gewesen. Das Lied Karl-Heinz Rummenigge, Rummenigge.
What a man.
Ja, what a man. Top, 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 top Fußballer. Ja, das ist also fast so vergleichbar wie mit Michael Schumacher und Ralf Schumacher. Also Ralf Schumacher war echt ein super, super Formel-1-Fahrer, aber Michael Schumacher war eben Michael Schumacher. Ich glaube, Michael Rummenigge kam näher an Karl-Heinz Rummenigge ran als Ralf Schumacher an Michael Schumacher. Aber ich finde es total interessant, mal mit Michael zu telefonieren. Und wo ich doch mein Handy hier habe, Burkhard.
Ja, da sind ja all diese Nummern drin.
Ganz im Ernst, das Telefonbuch wird mit den Jahren immer größer. Und Michael habe ich schon so oft getroffen. Ist so ein netter. Ist wir auch, rufen ihn einfach an. Mhm.
Ben, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Michael.
Hallo, Michael.
Alles frisch?
Ja, bei mir ist alles frisch, beim Burkhard, du in weiten Teilen. Ich habe ja mit dem eben gefrühstückt, es musste aber auch sein. Ich habe den ein bisschen aufgepäppelt, also der sitzt jetzt einigermaßen gerade hier vor mir. Wie geht's dir denn?
Du, alles gut, ich war gestern in Lippstadt. Der Jörg Dahlmann, kennst du ja noch.
Ja.
Wahrscheinlich. Der ist ein alter Freund von mir, der kommt aus Lippstadt, weil er da mal bei der Zeitung gearbeitet hat, auch mit meiner Frau. Und der hatte gestern eine Lesung von seinem Buch und da waren wir Überraschungsgast. War ganz lustig. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich bin extra am Parkplatz jetzt gefahren und ich hoffe, wir können das gut aufnehmen jetzt. Geht das so, wie du mich hörst?
Ich höre dich perfekt, du. Super. Ich meine, du aus Lippstadt zurück nach Dortmund, du stehst dann irgendwo auf dem Parkplatz. Wenn du in Lippstadt bist, musst du dann eigentlich immer wieder in die, wir reden ja heute hier in unserem Podcast über, also der Titel ist Brüder. Sehr kreativer Einfall von Burkhard, aber eigentlich ist es cool, weil da steckt so viel drin, Brüder. Ihr seid ja drei Brüder. Der Wolfgang, der Karl-Heinz und du. Wolfgang ist der Älteste, dann Karl-Heinz und du bist so der Nesthaken der Familie. Wenn du in Lippstadt bist, musst du immer wieder mal in die Brüderstraße fahren, wo alles losging?
Da fahre ich, bin ich gestern auch wieder wirklich durchgefahren, weil das ja mitten in der Stadt ist, da fing ja alles an. Ich bin zwar im evangelischen Krankenhaus geboren, aber in der Brüderstraße haben wir dann noch anfangs gewohnt, bis wir dann in die Herderstraße gefahren sind. Und ja, dann war ich der Jüngste von drei Brüdern, kann man wirklich so sagen.
Und ihr habt alle Fußball gespielt, Michael, ne?
Wir haben alle Fußball gespielt. Der Wolfgang, unser Ältester, ist jetzt 70 geworden im November. Der kommt manchmal ein bisschen schlecht dabei weg. Er war ein super Spieler, ein linker Fuß. Und zweite Liga immerhin gespielt, DLK Gütersloh. Ah, ja. Zweite Liga Nord war das damals. Und da ging der Kalle, er ging 74 zu Gütersloh, Kalle ging zu Bayern. Und ich war mit 10 Jahren noch zu Hause.
Bei Mama und Papa. Genau. Und wir haben uns in Lippstadt ja häufiger schon getroffen und dann kam auch ein alter Freund aus Kindertagen, der mit Italienern gekommen war und wir saßen da zusammen in einem Raum, ihr habt über eure Kindheit euch unterhalten. Ich fand, das war ein ziemlich rührender Moment. Das war eine schöne Fußballerkindheit in Lippstadt mit deinem Vater, für den Fußball ja alles war.
Ja, mein Vater war nicht so ein begnadeter Kicker, war eher ein Abwehrspieler. Die beste Anekdote von ihm war immer, er spielte beim FV Soest und war Schuss aus 30 Metern. Torwart kriegt den Ball zwischen Latte und Finger und alle fünf Finger gebrochen. Also solche Storys erzählte der. Aber mein Freund Claudio, mit dem bin ich ja in der Herderstraße in einem großen Wohngebiet groß geworden. Das waren die ersten italienischen Gastarbeiter. Wir haben uns angefreundet. Ich habe die ersten Spaghetti meines Lebens gegessen. Die Mutter machte auch Pizza. Gab's ja gar nicht Anfang der 70er. So kamen die ersten Italiener nach Deutschland und das war toll. Wir haben dann eine super Kindheit verbracht. Auf der Straße habe ich kicken gelernt. Dann kamen die Engländer noch in der Engländersiedlung. Winston Manny sagt jetzt nicht mehr so vielen, aber der war dann mit mir in der Mannschaft. Der spielte hinterher ein paar Spiele noch beim FC Köln. Also das war eine tolle Kindheit, die ich da verlebt habe.
Mhm. Sag mal, und wann begreift man eigentlich, dass der Karl-Heinz, also in dem Fall der mittlere Bruder, außergewöhnlich ist in dem, was er auf dem Platz kann?
Ja, das ist schon erstaunlich. Ich meine, 1974 hatte Bayern ja 6 Weltmeister nach der WM. Kam der kleine Karl-Heinz Rummenigge als Rummelfliege, verschrien ja auch, kam dann nach München, nach sechs Wochen wollte er eigentlich schon wieder abbauen. Dann kam der Hilfeanruf zu meiner Mutter und zu seiner damaligen Freundin, jetzt immer noch Frau, Martina. Dann haben wir das Auto vollgepackt, sind nach München gefahren. Meine Mutter hat gekocht und von da an ging es bergauf. Und Kalle hat seinen Weg genommen als Weltstar. Und ich frage immer, die Kinder bei der Fußballschule von uns fragen mir, wie war dein Bruder so? Und dann sage ich, mein Bruder war wie heute Ronaldo, kann man so sagen. Das waren natürlich noch andere Zeiten, kein Facebook, Internet und all diese ganzen Geschichten. Aber Kalle war ja Europas Fußball des Jahres, leider nur 2-mal Vize-Weltmeister. Aber er war ein fantastischer Spieler, schnell, technisch gewandt und unglaublich fantastische Tore gemacht.
Ja, und los ging es ja tatsächlich in Lippstadt. Ich habe selber einen großen Bruder, der ist 6,5 Jahre älter als ich. Karl-Heinz sogar noch älter im Vergleich zwischen dir und ihm. Und trotzdem gibt es ja so dieses Band der Brüder. Also wenn man so eine gemeinsame Kindheit hat und auch Erinnerungen an die Kinderzimmer. Also wir hatten im Haus, wir hatten jeder ein Zimmer. Wir durften hin und wieder umziehen. Dann konnte man so selber die Sachen einrichten. War das bei euch so, dass da nicht Pferdebilder in den Zimmern hingen, sondern der Starschnitt von Fußballern?
Ja, wir hatten das ganze Kinderzimmer, war voller Wimpel, war voller Kicker-Fotos. Es war, der ganze Raum war voll behangen von Gerd Müller, Uwe Seeler, all diese ganzen Spieler, die ja damals zu der Zeit spielten, wir hatten alles voll und teilweise haben wir auch Autogrammkarten geschrieben und die kamen dann auch wirklich zurück. Die habe ich heute noch, diese ganzen Autogrammkarten. Und ja, das war einfach, wir waren eine verrückte Fußballfamilie, geprägt durch unseren Vater, der uns aber immer laufen hat lassen. Der hat nie irgendwas gemacht, ab und zu hat er mal gepfiffen, wenn es eng wurde, hat er auch für uns gepfiffen.
Erzähl, das finde ich interessant. Ja, weil der Vater, der muss, den hätte ich gerne mal kennengelernt. Also der muss ja ein sehr impulsiver und auch feierfreudiger Mensch gewesen sein, ne?
Ja, er hat schon nicht ins Bierglas gespuckt. Man sagte ja früher Herrengedeck, Pilz und Korn. Und da hat er reichlich von getrunken, da haben wir gestern auch wieder drüber gesprochen. Ja, ist eigentlich mit 69 viel zu früh verstorben, aber wie es halt so ist, unsere Mutter halt mit 74. Aber Heinrich war in Borussia Lippstadt das Herz und Seele des Vereins, Kassierer, Platzwart, die Linien abgekreidet, hat alles gemacht. Und ja, dadurch, das hat uns wirklich sehr geprägt. Und kann man sich vorstellen, in so einer kleinen Stadt wie Lippstadt wird der eine Sohn zum Weltstar und der andere wird auch noch Bundesligaspieler, Nationalspieler. Da war er natürlich, musste an jeder Kneipe anhalten und immer was mitbringen. Das war halt so.
Michael, gibt es eigentlich irgendwann, wenn man so groß wird oder heranwächst als Fußballer, gibt es dann irgendwann den Punkt, wo man sich dann nicht mehr mit jemandem wie Kalle dann vergleicht, sondern nur noch auf sich selber guckt? Gibt es da irgendwie so ein Ereignis, wo man denkt, okay, jetzt ich?
Ja, ich muss sagen, mein Bruder war immer mein Vorbild. Wenn ich überlege, 74 nach München, ich durfte dann jede Sommerferien nach München kommen als Bub und habe dann in der Kabine Gerd Müller kennengelernt, Franz Beckenbauer, die ganz Großen alle noch, habe denen Schuhe gebracht. Da war mein Ziel natürlich auch Profi zu werden und ich war als Junge auch schon ganz, ganz gut, muss man sagen. Und ich war immer froh, dass ich mich verletze. Aber es gab da so ein Schlüsselerlebnis, das war 86. Also ich wurde ja immer mit meinem Bruder verglichen, war ja klar, lag ja nahe.
Aber nervt das nicht auch irgendwann, Entschuldigung, ich meine, bitte erzähl das gleich weiter, aber nervt das nicht irgendwann?
Ja, natürlich. Man will dann auch eine eigenständige Persönlichkeit sein. Aber für mich war das 86, als wir mit Bayern München das Double holten, damals war das ja noch ganz was Besonderes. Heute zählen ja nur noch Triple und Quadrupel und wie das alles heißt.
Ja, ist traurig.
Ja, ist ja so. 86 wurden wir Pokalsieger. Wir waren deutscher Meister geworden. Eine Woche später gegen Stuttgart 5-2 gewonnen. Roland Wohlfahrt machte 3 Tore. Ich legte ihm alle 3 auf und machte noch 2 selbst. Und da habe ich so gespürt, im Club auch, diese Anerkennung. Kalle war 2 Jahre vorher zu Inter Mailand gegangen. Ich hatte mich durchgebissen. Und merkte so im Club, jetzt glaube ich, habe ich mich so ein bisschen auch abgenabelt von ihm. Und das tat mir gut auch, muss ich sagen.
Glaube ich auch. Dann bist du nicht mehr der kleine Bruder, sondern der jüngere Bruder.
Ja, der jüngere Bruder hört sich besser als der kleine. Aber teilweise heute noch, wenn ich auch jetzt in Lippstadt, guck mal, da kommt Micha, der Kleine. Ne, ich so, das ist halt so, das kannst du manchmal gar nicht abwenden. Der Kleine, einer der beiden Rummenigge ist mir am allerliebsten.
Michael, es gibt im Netz einen ganz schönen Film über das Pokalfinale 84 der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, das ja dann im Elfmeterschießen endete und wo du dann angelaufen bist. Ich muss vorweg schicken, Michael, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich bin ja quasi Anhänger der anderen Mannschaft dieses Tages.
Ja, das hast du eben dem Erwin Kremers auch gesagt.
Ja, habe ich. Also an diesem Tag mochte ich dich nicht so richtig gut leiden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber es gibt diesen es gibt diesen Film und da wird Karl-Heinz quasi gefilmt, während du diesen Elfmeter reinsenst, muss man ja sagen. Das, da gab es ja auch keine Zweifel, dass der reingehen wird. Und der Kalle war quasi da in der Rolle des, ja, ich hatte das Gefühl, nicht mehr des großen Bruders, sondern einfach nur des Mitspielers. Gab es irgendwann diesen Punkt, wo einfach klar war, der Michael ist gleichberechtigt im Club?
Ja, es war eine ganz besondere Situation. Es war das letzte Spiel von Kalle, bevor er zur Inter ging, damals für die unglaubliche Ablösesumme von 14 Millionen. Ich war 20 Jahre alt, wenn ich das Bild heute noch vor mir sehe. Ich war gar nicht vorgesehen für die ersten 5 Schützen. Er hatte den letzten, den 5. gemacht. Es ging dann weiter. Ich hatte die Schuhe schon ausgezogen. Und dann kam er zu mir und sagte, wenn der Norbert Ringels jetzt verschießt, dann schießt du. Ist mir scheißegal, was Udo Lattek sagt. Du holst den Ball und dann, wie es halt so kommt, Norbert Ringels schießt an Pfosten. Mein Bruder schubt mich rein und ich so viel Muffe noch nie wie in meinem Leben gehabt, bin dann zum Elfmeterpunkt und hatte das große Glück, dass Uli Sude, bevor ich noch am Ball war und schießen konnte, schon in der Ecke lag und ich brauchte eigentlich nur noch vollends. Also das war schon der absolute Vollhammer, muss ich sagen. Der Abend ging ja weiter, durch die Verlängerung konnten wir nicht mehr in München landen, wir mussten nach Nürnberg fliegen. Wir kamen um 2 Uhr morgens im Käfer an, bis 6 Uhr morgens gefeiert, am Tisch mit Pokal eingeschlafen, Pokal mit nach Hause genommen, nächsten Tag wieder zur Säbener Straße, also irre, irre.
Da warst du 20. Würdest du sagen, ja, das war der Tag, an dem du richtig erwachsen geworden bist?
Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Da bin ich vom Jungen, der ich war, der beim Bayern Jugend gespielt hat, zum Mann geworden, glaube ich. Paul Breitner, der ja damals schon seine Karriere beendet hatte, war auch mit im Bus und im Flieger und kam zu mir und adelte mich. Jetzt bist du auf dem Weg, sagt er zu mir.
Ja. Ich habe noch eine Interessensfrage, Michael, in diesem Zusammenhang. Hat Lothar Matthäus an dem Abend auch schon mit euch gefeiert, obwohl er ja noch bei Gladbach unter Vertrag ist?
Du merkst echt eine Wunde beim Burkhardt, ne?
Ja, du, der Lothar wechselte ja dann anschließend zu uns.
Ja, ich weiß.
Aber du weißt doch, wie es ist im Leben. Keiner verschießt absichtlich einen Elfmeter. Das gibt's nicht. Also ich habe, gibt's nicht. Und zum Glück hat er den ersten geschossen, voll in die Wolken. Den Ball suchen sie noch. Ähnlich wie bei Uli Hoeneß in Belgrad, ist der Ball ja nicht mehr aufgetaucht. Die mussten dann in Frankfurt den Ersatzball.
Übrigens muss man hier gerade jemanden wegdrücken. Warte mal, hier so, zack. Jetzt hier, ich werde hier angerufen. So, Entschuldigung. Also keiner verschießt absichtlich einen Elfmeter?
Ja,
nein,
aber
keiner verschießt absichtlich einen Elfmeter. Aber es war ja auch der erste Elfmeter. Augenthaler hat dann auch nochmal verschossen. Mhm. Kalle musste ausgleichen zum 5-5 und dann kannst du ja auf jeden einzelnen schützen, dann bist du nur bei Ringels antrat.
Man muss ja sagen, das war ja sowieso, ich glaube, es war die verrückteste Pokal, wir müssen auch mal ein DFB-Pokal spezial machen übrigens, Sven.
Da war mit Schalke auch dann.
Das war die verrückteste Pokalsaison aller Zeiten. Ich meine, ihr hattet diese 2 Spiele gegen Schalke, die ja beide verrückt waren, das 6-6 und das Rückspiel dann, oder das Wiederholungsspiel war, glaube ich, 3-2 dann für euch in München. Ja. Die Gladbacher spielten gegen Werder Bremen und das war, glaube ich,
5-5.
Nee, es war, glaube ich, ein 5-4.
5-4.
5-4. 5-4 in der Verlängerung. Ich glaube, Hans-Jörg Kriens hat damals das entscheidende Tor geschossen.
Gott hab ihn selig.
5-4 in der Verlängerung.
Ja, genau. Und das mündet dann in so einem Wahnsinn. Also.
Ja, dann machen wir das doch einfach.
Ich meine, das ist jetzt fast 40 Jahre her, aber ich hab's immer noch, ich fühl's auch noch.
Dann müssen wir schon auch über Olaf nochmal nachdenken.
Und über meine Therapie.
Wir haben eben mit dem Erwin Kremers gesprochen. Unser Thema heute sind ja Brüder, oder der Titel ist tatsächlich Brüder. Und ihr seid 3 Brüder. Der Erwin sagte, für ihn wäre es toll gewesen, immer mit Helmut zusammen zu spielen, weil man ein blindes, brüderliches, also die sind ja auch Zwillinge, Verständnis hat. Und er sagte, dass das im Fußball eigentlich total funktioniert und eine Mannschaft stabilisiert. Das wäre für jede Mannschaft, wo sie gespielt haben, toll gewesen. Wie war das mit dem blinden Verständnis bei euch?
Ja, das war auch so. Ich war ja anfangs meiner Karriere in München noch Stürmer. Kalle, damals spielte man ja noch mit 2 Stürmer. Heute spielen sie alle ohne eigentlich, wenn man so sieht, außer Bayern mit Lewandowski vorne. Aber damals, das war ein blindes Verständnis. Bei jedem Eckball, es gibt ein Tor, Eintracht Braunschweig 83, September. Kalle dribbelt sich über rechts durch, ich stehe im Strafraum, warte eigentlich auf die Flanke, kam erst nicht, wollte schon wieder abdrehen, flankte doch noch und dann mache ich einen Scherenschlag. Also heute wäre das Tor des Jahres, damals nur Tor des Monats, gegen Bernd Franke. Erinnert euch noch den Nationaltorwart?
Ja.
Und keiner wusste, wie der Ball ins Tor geht. Und das war so eine Co-Produktion zweier Brüder, die einfach im blinden Verständnis durchs Training auch kam. Und das hatten wir schon. Wenn man von Kindesbeinen aufwächst, dann weiß man auch, was der andere, wo der hinläuft, welche Laufwege man hat. Also ich habe auch viel Platz für ihn gemacht, sodass er durchgehen konnte. Er für mich auch, hat mir Bälle aufgelegt. Das war schon eine geile Zeit, diese zwei Jahre und das eine intensive Jahr, bevor er zu Inter ging.
Was ich, also so wie ich dich kennengelernt habe, ich konnte ja auch mit deinem Bruder mal ausführlicher sprechen, bei euch so feststelle, bei dem, was ich weiß, ist, dass es ja einen richtigen Rummenigge-Clan gibt, dass es also scheinbar einen richtigen familiären Zusammenhalt gibt, einen Kern, an den auch die Öffentlichkeit überhaupt nicht rankommt, was ja super ist bei Familien, die so prominent sind. Also allein der Nachname ist ja deutschlandweit eine Riesennummer. Ist es so, wenn ihr drei Brüder euch trefft, gibt's dann immer noch dieses blinde Verständnis und dieses ganz einfache Leben, was ihr eben auch mal hattet in Lippstadt, wo ihr wirklich nur Brüder seid? Also, dass ihr so einen geschützten Kokon habt als Brüder?
Ja, wir hatten jetzt das große Glück, Wolfgang ist ja 70 geworden und da war noch Corona ein bisschen ausgeprägt. Wir wollten erst im Restaurant feiern und dann kam Karl-Heinz und Martina auf die glorreiche Idee, lass uns das zu Hause machen, aber auch noch alle mit Test, sodass wir dann mit an dem Abend des 19. November im Haus von Karl-Heinz in Grünwald wirklich fast 40 Leute mit Kinder, Enkelkinder, alle hatten ihre Kinder dabei. Die haben so einen Spaß gehabt. Also das war, als hätten wir uns, konnten uns ja alle nicht immer sehen. Das geht ja nicht bei fast 40 Leute aus dem Clan. Aber das war klasse und das war so herzlich. Mit Polonaise endete das morgens um 4 und ich würde sagen, wir drei Brüder waren die tagesvollsten.
Was für ein schönes Ende, oder?
Absolut, ja. Super.
Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast, Michael. Und dann gute Weiterfahrt nach Dortmund, in die Stadt, die ja vielleicht irgendwie zu unseren Lebzeiten doch nochmal Vizemeister wird, ne?
Das wird sicher passieren, ja.
Sollten wir einen erleben, ne? Dann klappt das. Wobei, du musst Leipzig, kommt im Rückspiegel. Michael, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag und grüß alle zu Hause.
Ich sage auch danke. Macht's gut, Männer.
Michael, Spaß, tschüss.
Bleibt gesund. Ciao, tschüss.
Wir wollen hier nicht dem Alkohol das Wort reden, Sven.
Aber ist das nicht cool? Man hat doch direkt das Bild irgendwie im Kopf. Ja. Das ist einfach eine Familienfeier und dann ist völlig egal.
Ich habe sofort auch irgendwie hier diese so Konfetti und eine Luftballons, die da rumfliegen.
Und ich bin mir sicher,
schiefe Schlips,
die können Schlipses steigen. Mir hat Karl-Heinz Rummenigge übrigens im Podcast Einfach Fußball, den ich ja habe, erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat. Deren Familie hatte eine Disco in Lippstadt und der ist dann dahin und er hat dann sich von ihr bedienen lassen und dann hat er eben vielleicht mit Absicht so den Gin Tonic so verschüttet und so lernte man sich kennen und kam ins Gespräch. Der alte Trick, um da irgendwie ins Gespräch zu kommen. Karl-Heinz Rummenigge. Ja, mit der ist er heute noch verheiratet. Ja, ja. Kann ich nur empfehlen. Karl-Heinz Rummenigge.
Ich dachte, das ist ein Trick.
Ich habe das so nicht gemacht.
Nein, jetzt ohne Scheiß. Das ist eine ganz, ganz tolle Episode von deinem Podcast. Ich habe das geliebt.
Ich finde, toll. Der gibt einem die Möglichkeit, vielleicht Karl-Heinz Rummenigge neu zu entdecken für sich.
Ja, auf jeden Fall mal anders zu hören. Also ich hatte das Gefühl, dass er sich da sehr geöffnet hat.
Ja, es war auch sehr schön. Also bei so mega, mega prominenten Menschen ist es ja manchmal schwer, in der Kürze der Zeit so ein Vertrauen aufzubauen, dass die auch Lust haben, so Geschichten zu erzählen. Dann ist immer die Kunst, nicht die üblichen Knöpfe als Fragensteller zu drücken, dass die vielleicht zu anderen Punkten kommen. Und wenn das gelingt, dann bin ich immer glücklich. Manchmal gelingt's, in dem Fall war es so. Ich bleib jetzt mal kurz in München. Bei zwei Brüdern, wir kommen ins Hier und Jetzt, in die Neuzeit. Es geht um die Hummelsbrüder.
Oh.
Ja. Papa Hermann, Trainer, ich glaube auch Manager von Mats, die waren immer im Prinzip zu dritt unterwegs. Ja, Jonas, der Jüngere, Mats, die spielten zusammen Fußball, waren in München bei den Bayern. Und das Ding ist, dass die so ihre Fußballerkarriere, der Vater hat ja auch gut gespielt, ja, sogar in der zweiten Liga, glaube ich, der Hermann. Und das Ding war, dass sie so eine Bande waren, die zusammengehalten haben und durch ihre Karriere durchgehen wollten. Und Jonas hat mal, das finde ich ganz interessant, beschrieben, wie es ist, wenn man realisiert, ey, mein Bruder kann das einfach noch besser. Das wird ja bei Felix und Toni Kroos genauso gewesen sein, ja. Also das ist ja einfach so. Bei Toni, der machte schon ganz früh andere Sachen als Felix und das muss man dann irgendwie akzeptieren. Und bei Jonas war dann auch der Punkt gekommen, dass er bei den Bayern aussortiert wurde und sein Bruder da blieb und er wusste, okay, Fußball ist hier unser großes Ding, wir wollen das machen. Und ich fand den Moment, den er beschrieben hat, als der Bayern-Trainer mal zu ihm kam, also wie das so ist bei diesen Leistungszentren, dann werden die Jugendlichen Jahr für Jahr aussortiert. Es werden ja immer Leute aussortiert. Und hat er den Moment beschrieben, dass da eben der Bayern-Trainer zu ihm kam und sich dann nach so einer Einheit mit ihm hinterm Tor einfach hingesetzt hat und dann wohl ihm gesagt haben soll, du merkst es doch auch. Ja, und er dann einfach aussortiert wurde und da natürlich geheult hat wie ein Schloss und weil dieser gemeinsame Weg mit dem Bruder oder zu dritt mit dem Vater, der war an der Stelle beendet und da kommt natürlich auch etwas ins Spiel, du willst in etwas total gut sein, aber du kommst nicht auf das gleiche Niveau wie dein Bruder und das kann schon wehtun. Wobei, der Jonas Hummels hat da seinen eigenen Weg gefunden. Er sagte mal auf die Frage, ob ihn das verletzt hat, wehgetan hat?
Tatsächlich nicht, witzigerweise. Also das haben irgendwie viele auch vermutet oder tun es immer noch, aber Mats war schon immer besser. Mats war in der Jugend schon besser, viel, viel ambitionierter. Mir hat es Spaß gemacht, das ist auch das, was ich vermisse. Also so spielen, in einer Mannschaft sein, alles cool. Aber ich wollte auch immer andere Dinge erleben. Also klar war ich auch oder hatte Lust natürlich gut zu sein und war jetzt nicht glücklich, wenn wir verloren haben. Das ist ganz steht außer Frage, aber ich habe auch nicht das investiert und habe nicht auf die Sachen verzichtet, auf die Mats verzichtet hat.
Ja, genau. Der hat ja dann einen Weg gewählt, der Mats Hummels, der dann zu einem Weltmeistertitel geführt hat. Und trotzdem bleiben das ja Brüder mit dann unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Wenn du zusammen Urlaub machst mit Kumpels und auf einmal bist du natürlich der schwerreiche Mats, der eine Riesenkarriere hingelegt hat. Und wie findest du da einen natürlichen Weg, um da noch irgendwie auf Augenhöhe zu bleiben und ein lockeres Verhältnis zu haben? Und so wie sie es gesagt haben, setzt Mats dann vielleicht einen Rahmen, wo andere sich bewegen können, aber dann bringt jeder seinen Teil da rein in so einen Urlaub und er versucht da ein normaler Dude zu sein und das gelingt, solange eben nicht Dritte, die da reinkommen und auf einmal in Mats den Riesenstar sehen, wenn dieser Rahmen eben geschützt bleibt. Das ist, finde ich, so Brüder, die glaube ich eng sind, die haben ja auch einen Podcast zusammen und trotzdem haben sie natürlich...
Alleine schwer
unterschiedliche Wege genommen.
Vielleicht ist es einfacher und nicht so schwer, wenn du mit ganz vielen Brüdern aufwächst. Also zum Beispiel mit 6 Brüdern, also 7 Jungs und alle spielen Fußball.
Nee, das stimmt.
Wir kommen zu einer Geschichte, die ich nicht selbst rausgefunden habe, das muss ich an dieser Stelle sagen, sondern der wunderbare Kollege Philipp Hofmeister vom Hessischen Rundfunk, der nicht nur Kollege, sondern auch Freund ist, den ich sehr schätze und als Reporter sehr, sehr mag. Und der hatte sich vor ein paar Monaten mal auf ein Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus vorbereitet und hört auch unseren Podcast und mag ihn sehr und schickte mir damals eine WhatsApp-Sprachnachricht und teilte mir darin mit, dass es eine ganz irre Brüdergeschichte rund um die Gründungsgeschichte von Olympiakos Piräus gibt. Und die habe ich jetzt endlich, weil wir diese Brüderfolge machen, ausgegraben und muss sagen, ja, Phil, die Geschichte ist echt cool. Und bevor sie losgeht, brauchen wir erstmal den passenden musikalischen Rahmen. Natürlich.
Wir tanzen sehr zacki, oder?
Das Mädchen von Piräus, dargeboten von Dalida. Ein Schiff wird kommen, mein lieber Sven.
Ein Schiff wird
kommen? Ein Schiff wird kommen. Und du stehst im Hafen von Piräus und starrst sehnsüchtig aufs Meer.
Da habe ich mit Armin Lehmann mal gesessen, 2004. Und wir jetzt haben uns
nicht
das
in Dalida Mythos
reingeballert.
Jetzt lass mal.
Entschuldigung.
So.
Das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach Sehnsucht, Salz und Meer.
So. Nach was schmeckt
nach die? Nach Sehnsucht, Salz und Meer.
Nach Seetang?
Nach Salz Sehnsucht.
Und Teer?
Du bist so ein Ignorant. Du bist so ein... Und mach's aus, wenn du es nicht hören willst.
Nein, ich find's ja gut. Ich starte sogar nochmal. Warte mal hier.
Und es ist auf jeden Fall die Geschichte, um jetzt auch einfach den Bogen wieder zu spannen und auf ein anderes Gleis zu wechseln, die Geschichte der Familie Andrianopoulos. Und es ist gleichzeitig, wie gesagt, die Gründungsgeschichte von Olympiakos Piräus. 5 Brüder, Leonidas, Yannis, Dinos, Georgos und Vassilis, haben zusammen bei Olympiakos Fußball gespielt. Vier davon waren Gründungsmitglieder. Olympiakos erst 1925 gegründet. Und die fünf waren die fünf Stürmer. Man hat ja damals noch mit fünf Stürmern gespielt. Und die haben also zusammengespielt, sind dreimal zusammen griechischer Meister geworden und haben den diese großartige Geschichte von Olympiakos im Prinzip ins Rollen gebracht. Was ich mich ja gefragt habe, ist, was war eigentlich mit Stelios und Aristides los? Ne, das sind die anderen beiden Brüder, die einfach nicht gut genug waren. Du hast fünf Brüder, Sven. Yannis, Dinos, Georgios, Vassilis, Leonidas, Andrianopoulos. Und dann hast du noch zwei, die es nicht können.
Was machst du dann?
Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht rausgefunden, was mit denen passiert ist. Ich kann nur sagen, die waren nicht dabei. Die waren nicht gut genug. Die haben dann auch ganz schnell aufgehört. Das habe ich zumindest noch rausgefunden. Und dieser Leonidas Andrianopoulos, der ist ganz stolze 100 Jahre alt geworden.
Ach.
Der hat von 1911 bis 2011 gelebt. Und sieben Kinder kannst du dir natürlich auch nur leisten Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn du Unternehmer bist oder wenn du Reeder bist. Und das ist der Papa Andrianopoulos.
Reeder, hallo.
Natürlich.
Wie cool.
Ein Schiff wird kommen. So, jetzt hast du das verstanden.
Ich hab's total verstanden.
Danke.
Wie geil ist das denn?
Ja.
Und das, also Seetang, Schmalz und Teer, ne?
Du bist so ein, du bist ein Banause. Jetzt hör mal richtig zu. Jetzt lass es noch mal laufen.
Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer.
Das verstanden, der ist ja verstanden. Gut.
Ich liebe das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Teer.
Seetang, Schmalz und Teer. Ich höre das, ja, bitte.
Nein, okay. Mach's einfach aus.
Burkhard, sind wir eigentlich durch?
Ja, du bist schon lange durch.
Ja, well done. Oder hast du hier...
Nein, das würde ich am Ende der heutigen Folge nicht unterschreiben, well done.
Und wenn ihr übrigens uns schreiben wollt, dann bitte an info@jogominus.de. Nein, ey, du verkackst es nur.
Ja,
also schreibt uns bitte.
Ja
info@jogominusbonito.de.
Ich habe ja noch was. Bist du schon blank oder was?
Ja, ich habe...
Also du hast ganz viele Zettel mitgebracht, aber es ist nichts mehr drauf. Nee.
Also ich kann das
alle leer.
Ich alles bin ja im Büro, ich kann natürlich hier.
Sind das die Zettel von deiner Frau, die du da hingelegt hast, damit
ja,
da
was ja irgendwas aussieht? Hinlegen. Hast du noch was?
Ich habe noch eine Geschichte tatsächlich. Eine, die du nicht kennen wirst. Die Geschichte heißt Der Tag der drei Maradonas. Diego Maradona hat ja zwei Brüder gehabt. Die waren beide jünger als er. Der eine hieß oder heißt, die leben beide zum Glück noch, Hugo. Den nannte man El Turco, also den Türken. Und der andere heißt Eduardo, den nannte man Lalo, warum weiß ich nicht. So, und Diego Maradona war ja so Mitte, Ende der 80er Jahre so auf der Höhe seines Schaffens, muss man sagen, 86 Weltmeister, 87 dann SSC Neapel und erstmals den italienischen Titel geholt und eine Riesennummer natürlich in Europa, auf der ganzen Welt, super, 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 super. Alle wollten was vom Diego-Kuchen abhaben, der wurde zugekleistert, zugeschmissen mit Werbeaufträgen und hat dann Werbung gemacht, unter anderem, das finde ich so krass, für eine japanische Kaffeemarke. Das ist ja klar. Für eine japanische Kaffee. Ja, hat er gemacht. Frag mich nicht warum. Er hat diesen japanischen Kaffee ja gemacht. Und dafür mussten sie einen Film aufnehmen. Und dafür hat er seine beiden Brüder nach Europa kommen lassen. Zu dem Dreh.
Ach.
Im Prinzip zum Werbedrehen. Die haben dann zusammen gekickt und haben sich dann überlegt, Mensch, eigentlich ist das so ganz cool, wenn jetzt die anderen beiden Maradonas auch in Europa bleiben. Die blieben dann auch tatsächlich und der CF Granada hat sich gedacht, Alter, das ist doch cool, wenn wir uns den großen Maradona nicht leisten können, dann holen wir uns doch den kleinen,
ja, klar,
den Lalo Maradona. Und dann haben die einen Freundschaftskick gegen Malmö FF, wir mussten ja noch ein bisschen Schweden reinkriegen in die Sendung.
Selbstverständlich.
Ne, gegen Malmö FF gemacht, ein Freundschaftsspiel und haben dazu auch noch den Eduardo eingeladen, der ist dann auch dahin und alle haben im Trikot von Granada gespielt, obwohl nur Lalo da unter Vertrag stand. Freundschaftsspiel gegen Malmö. Und das muss ein Riesenkick gewesen sein. Bei Malmö FF übrigens auch als Torschütze erfolgreich Martin Dorlin, der später ja in Gladbach ziemlich spektakulär Fußball gespielt hat,
ja,
mit der schwedischen Nationalmannschaft 94 eine super WM gespielt hat, über die wir, glaube ich, auch mal im Detail reden können.
Ne? Ja, aber die haben ja das Halbfinale zum Beispiel gegen Brasilien, das war unsere letzte Folge, haben die Schweden da mit 0-1 nur verloren und dann sind sie Dritter geworden.
Ja.
Weißt du noch, Thomas Brolin war doch da eine ganz so große Nummer. Der sah aber auch aus wie so ein Autoschieber.
50 Gramm zu viel hat er auf dem Rücken.
Ja.
Ne? Der Diego ja auch später dann, 87 aber noch nicht. Und der ist in diesem Freundschaftsspiel nicht mit der 10 auf dem Rücken aufgelaufen, sondern mit der 9. Und hat seinem Bruder, dem Lalo, die 10 gegeben. Und dann haben die beiden zusammengespielt und dann hat der Diego dem Lalo auch ein Tor aufgelegt und hat dann selbst einen Freischuss noch in den Giebel reingesetzt. Und das letzte Tor war dann eine Kombination quasi aus Granada-Spielen, die einfach auch viel besser gekickt haben, als sie normalerweise spielen konnten, weil einfach diese Maradonas dabei waren. Und die haben das Freundschaftsspiel da mit 3-2 gewonnen. Und dieser Kick wurde gefeiert, als wäre Granada spanischer Meister geworden. Es muss eine irre Stimmung in der Bude gewesen sein. Also...
Ja gut, was machst du, wenn da der richtige Maradona auf dem Platz rumläuft?
3 Maradonas in einem Spiel, in einer Mannschaft, die im Prinzip kein Mensch kennt und ein Spiel, an das sie in Granada heute noch zurückdenken. Großartig, oder?
Ja, Hammer. Also ich meine, das ist so wie in Meppen, wo der auch mal gespielt hat, der Maradona.
Ja, das stimmt.
Ja, aber das machen wir jetzt nicht, aber Weltstars in der Provinz? Nee, nächstes Thema, oder sind wir durch mit Brüdern? Ich glaube schon nicht. Das war doch heute wunderbar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Burkhard.
Das ist ja mal was ganz Neues, Sven.
Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich finde das Büro, so schlecht hier. Fandest du das so wie im Postamt?
Ich habe so Rückenschmerzen. Jetzt meine Knie stoßen ständig hier an dieses blöde Sideboard.
Wie so ein Zollstock, den man so halb aufgemacht hat. Alter,
ich komme mir vor wie so ein Praktikant in der Amtsstube, dem man noch nicht mal mehr einen Katzentisch zur Verfügung stellt.
Man hört es aber nicht da draußen in Jogo Bonito.
Ja, das ist
man dein hört
Glück.
Es nicht.
Das ist dein Glück, dass ich so ein Profi bin.
So, also wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, dann bitte an info@jogo-bonito.de. Wir haben das jetzt die ganze Zeit so verunglimpft fast, ja, will ich gar nicht. Ich will, dass ihr uns schreibt. Wir haben Lust auf eure Einwürfe, eure Vorschläge. Und das nächste Thema, Burkhard, darüber haben wir heute, was heißt, ein Streitgespräch gehabt. Wir haben gerungen.
Ja, du hattest keinen Bock drauf, also sag's doch, wie es ist.
Nein, das stimmt nicht. Ich finde es halt, es ist sofort, es hat sofort so eine Wucht und ich weiß nicht, ob ich das immer will am Ende einer Saison, wo ich sage, ich will es auch mal easy haben, aber du hast mich überzeugt, es ist ein wichtiges Thema. Nenn den Titel.
Der Titel heißt Black und wir reden über Fußball aus Afrika, über afrikanische Fußballer in Europa und alles, was damit zusammenhängt. Es wird natürlich auch um Rassismus gehen, aber versprochen nicht nur, es geht vor allen Dingen um Fußballkultur in Afrika.
Ja, und darauf freue ich mich sehr. Weißt du, warum ich da bei Rassismus immer nicht zurückzucke? Quatsch. Es ist für mich persönlich in meinem Leben überhaupt kein Thema, aber ich weiß, dass es ein super wichtiges Thema ist. Mhm. Und ich weiß, es ist auch wichtig, das dann immer wieder mal auch zu besprechen und klarzumachen, was man da denkt bei diesem Thema.
Ja, wir müssen das ja auch nicht bedeutungsschwerer verhandeln, als es ist. Ich finde, manchmal ist es einfach nur wichtig, auch, es gibt ja unterschiedliche Epochen im Rassismus und das einfach mal darzustellen und zu sagen, hey, das war in den 50ern, war es so, in den 60ern war es so und heute ist es eben.
Ja, es gibt das Grundgesetz, man sollte da reinschauen und wenn man danach lebt, ist alles gut, oder?
Ja, also so leicht kann es sein, aber so leicht ist es ja
nicht. Nein, ja genau. Ja, das stimmt, aber ich freue mich auf die nächste Folge. In 2 Wochen gibt es also wieder Jogo Bonito. Und ich würde sagen, bleibt bis dahin geschmeidig. Danke sagen, Burkhard Hupe.
Und das Sven Pistor.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.